weiß nicht, ob das die beste Idee war, Jakob, ehrlich gesagt.
Na, das sind hier die Scheren, Schmidti. Das ist schon, das gilt schon auch als, glaube ich, UNESCO-Weltkulturerbe, ne?
Ja. Du, irgendwas muss ja dran sein, wenn das alle Promis machen, ne?
Was heißt denn Angeln auf Schwedisch eigentlich?
Weiß nicht.
Angelrieche.
Man muss jetzt mal die Schnauze halten.
Sonst beißen die nicht.
Ja.
Ja, der Knossi labert auch die ganze Zeit, ne? Ununterbrochen schreit er irgendwas, ne? Und dann angelt er trotzdem die geilsten Fische, ne?
Du musst doch ein bisschen mehr Geduld haben als Sido.
Ich habe aber Hunger, Schmidti. Ich habe Hunger. Du hast gesagt, wir angeln die Fische, wir zelten hier, dann werden die hier auf der Aluschale gebraten. Und diese Aluschale, die ist kalt und ein Fisch hat auch noch nicht angegriffen.
Ach, geht's dir auch so? Ich werde so zerstochen. Ich werde einfach nur zerstochen. Ich bin seit unserer Ankunft werde ich nur hier zerstochen.
Wir haben süßes Blut, Schmidti. Das ist ein richtiges Problem hier in Schweden. Diese Drecksviecher, ey.
Was kommt denn da hin, denn?
Jetzt vertreibt das Arschloch uns hier noch die letzten Fische, ey.
Ja, jetzt gibt's wieder Ravioli. Danke.
Was ist denn das für ein Truck? Das ist ein Truck, Schmidti.
Was hat der hier zu suchen am schwedischen See?
Auf dem Truck steht Glashäufer Umlauf drauf.
Zeug, mach mal links.
Was lädt denn der da ab, sag mal?
Langsam rückwärts.
Ey, das sind unsere Zelte, du Affe!
Ist aber.
So, alles klar. Danke. Hey! Überraschung!
Klar.
Da bin ich!
Was hast denn du da für ein gigantisches Ding auf unseren Zelten abgestellt? Da waren unsere Schlafsäcke drin und die Luftmatratzen.
Das sind eure Zelte.
Oh. Die sind da drunter, das Grüne da unten.
Ach, das ist die Bodenplatte, die ich da abgelassen habe.
Das sind doch all meine Ravioli-Dosen drin.
Ach, Kacke.
Wo sollen wir denn pennen? Was ist das für ein Ding?
Ach, Entschuldigung.
Das ist ein Haus.
Ihr habt da...
Warum hast du ein Haus zum Zelten mitgebracht?
Oh Gott, na, sorry, ich hab da komplett im toten Winkel eure Zelte aufgebaut. Das habe ich gar nicht gesehen.
Wir haben die in der freien Natur aufgebaut.
Warum kommst du mit einem Sattelschlepper zum Zelten? Was soll das?
Wie ist der Sattelschlepper auf eine Insel gekommen?
Das ist kein...
Wir sind mit dem Boot gefahren.
Ja, ich bin auch mit dem Boot
gefahren. Gepaddelt.
Ja, und es ist also jetzt nicht klassisch Zelten. Es ist, was ich mache, das nennt sich Glamping. Das ist so ähnlich wie Zelten und Campen, aber halt ein bisschen... Komm, jetzt trinkt erstmal hier. So, zack. Mal für alle hier ein Gläschen erstmal.
Wo hast du denn jetzt den Champagner?
Ja, ich habe alles dabei. Guck mal, ich habe hier so eine Tiefkühltruhe. Guck mal hier rein. Da ist sogar das Ding hier. Guck mal da. Das kann man hochklappen.
Hier
da
ist Parkett, Schmidti. Hier ist Parkett drin.
Das Fischgräten. Ich dachte, das passt.
Aber das macht doch in der Natur keinen Sinn. Warum bringst du ein Parkett mit in die Natur?
Ja, naja, man muss ja alles Mögliche mit haben.
Die Tür ist eine Schleuse. Pass hier ist keine einzige Mücke.
Pass mal auf, was ich hier noch habe. Guck mal, und hier einmal draufdrücken und zack, falls euch hier mal...
Ein Staubsaugroboter?
Ja.
Was hat das noch mit Campen zu tun, Klaas?
Naja, man will das ja schön haben. Und wenn ich jetzt hier Parkett habe, dann kann ich ja auch einen Staubsaugerroboter.
Wir haben gesagt, Urlaub in der Natur, mal zurück auf die Basics. Warte mal, einfach drei Tage angeln.
Machen wir eben wieder aus. Ich habe einfach so ein paar Sachen mitgebracht, da werdet ihr euch schon noch drüber freuen hier. Ne? Zum Beispiel hier, wenn ich hier drauf drücke, so, dann macht es einmal klick-klack und zack, nimmt man sich einfach den Kö und... Dann ist das hier ein Billardtisch. Hast du damit gerechnet?
Das ging seit Wochen, wer bringt den Gaskocher mit? Wer
so
bringt
geil.
Besteck mit? Du bringst einen Billardtisch mit.
So, und dann kannst du hier zum Beispiel, was aussieht wie ein Tisch, da klappt man einfach die eine Seite hoch und los geht's. Guck mal, hast du gedacht, dass das hier eine Rede? Das ist ein Steinway, der praktisch in diesen komischen Camping-LKW integriert ist. Also der ist ab Werk mit da drin. Den habe ich jetzt nicht da reingestellt, sondern ich sage, ich hätte gerne Sitzheizung, Servolenkung, Tempomat und einen Steinway-Flügel. Und dann bauen die das im Werk in das Auto schon mit ein hier. So, guck mal, Schmidt, für dich habe ich auch ein bisschen was hier und für dich auch hier. Guck mal hier, Cappuccino-Lund, guck mal, was ich da habe.
Jakob, ich krieg einen Herzinfarkt.
Also da ist der Truck von Bernie Ecclestone bei der Formel 1, ist dagegen ein richtiges Armenhaus, ne?
Was hat das mit Campen zu tun? Also wenn Zilo sagt, er geht angeln, so, denkst du, dann bringt er auch so viel Gramm mit. Weil du hast ein ganzes Haus hier hingeschleppt. Was ist das denn? Hast du einen riesen Fernseher da?
Kann ich kurz den Kaffee haben?
Willst du haben? Ja, bitte, das ist dein Kaffee hier. Guck mal, ne, Schmidti, für dich ist auch was dabei. Ich wusste ja, dass ihr wahrscheinlich hier anfangen Witze zu machen. Deswegen habe ich Sachen besorgt, wo ich weiß, dass ich euch auf meine Seite ziehen kann. Zum Beispiel hier, Schmidti, guck mal da. Was ist denn das? Na, ist das ein schönes Geräusch?
Das ist schön, wenn man zu Hause ist, aber wir sind... Schmidti, jetzt mal nicht nach Schweden fahren, um HBO zu gucken.
Schmidti, komm mal kurz.
Oder hier.
Setz dich mal, warte mal.
Schmidti,
setz dich mal kurz zu mir aufs Sofa. Setz dich einmal auf dieses Sofa, bitte. Setz dich hier einmal kurz hier. Es ist nämlich kein Stein, Schmidt. Es ist ein Sofa.
Jetzt fang du dich auch noch an, ey. Lass
das
dich nicht da reinziehen.
Ist ein Sofa.
Wir gehen angeln.
Das ist ein Sofa.
Jakob, ja. Du hast doch bestimmt ja. Angeln schön und gut, aber dieser braune Tümpel hier, das ist doch nicht das, was dir eigentlich zusagt, oder? Ja,
vor allen Dingen haben wir nichts gefangen.
Zieh mal bitte diese.
An deinem Finger?
Zieh mal, das können wir später auch noch machen. Aber zieh mal bitte die Sitzbank von dem Sofa, wo du gerade drauf sitzt. Ja. Zieh das mal zur Seite und drück mal diesen roten Knopf da, was dann passiert. Zieh das mal zur Seite und jetzt drück den Knopf. So.
Oh nein.
Das ist ein Whirlpool. Es sieht nur aus wie ein Sofa. Es ist ein Whirlpool.
Das gibt's doch nicht.
So, und ihr dürft das jetzt alle mitbenutzen, wenn ihr wollt. Ich bin da nicht so. Und wir können jetzt hier schön eine Woche angeln und Glamping und so weiter.
Hast du überhaupt eine Angel mitgebracht?
Ich habe eine Angel. Frank, hol mal die Angel!
Was macht denn Frank hier?
Angeln.
Wie der Angel?
Ja, ich bin jetzt nicht so ein Angelfan, aber ich esse gerne frischen Fisch. Und Frank würde dann mit euch hier angeln. Und dann haben wir praktisch alle heute Abend einen Fisch. Also ich und ihr zwei. Frank angelt für mich.
Also der bedient deine Angel für dich.
Exakt, ja. Ich kenne mich mit diesem Angelscheiß da nicht aus. Aber er hat da irgendwelche Blinker und weiß ich, was er sich da alles eingesteckt hat. Der ist da. Meine Damen und Herren, ich möchte sagen, herzlich willkommen zu Baywatch Berlin Summer Breeze. Ja, die Hitzewelle ist da. Wir sind...
Ist das ein Grill?
Wir reiten auf der Hitzewelle.
Ist das ein Grill?
Den Grill. Soll ich ihn nochmal anmachen hier? Guck mal, was macht der dir? Guck mal hier, da. 18 Flammen. Hast du das schon mal gesehen?
Mach uns mal ein paar Fischstäbchen.
Ja, ja. Guck mal hier. Da kannst du nämlich 15 Fischstäbchen aus der Packung holen und auf jede Flamme eins legen. Dafür ist das gemacht. Das ist ein richtig geiles Ding hier. Kennst du dich aus mit so Grills hier? Ist das dein Ding hier? Sag mal, Thomas.
Das ist mein Ding, ja.
Bist du so ein richtiger Mann, der so Ahnung hat hier?
Männerst du geil am Grill ab, Schmitty?
Bist du geil?
Smoky Wood und Whisky und schon ein bisschen Bier drauf.
Ja, und schon so ein bisschen, damit du selber dich schon auf den Geschmack bringst, schon ein bisschen Beef Jerky auf dem Weg dahin. Bist du so einer? Du bist ja bestimmt so ein Grill-Heini, ne?
Ja, ich bin aber ein Grill-Heini, der wirklich einfach nur Würstchen macht. Ich kann weiße und rote Würstchen. Fertig. Ende aus.
Aber du bist doch hundertprozentig.
Nee, bin ich nicht. Wenn das jetzt dein neues Echsen-Ding sein soll oder so, dass ich halt irgendwie der große Weber-Fan bin, ist nicht so.
Hast du uns denn heute eine neue Marinade mitgebracht, Schmitty?
Hast du die selber vielleicht sogar gemacht?
Oh Leute, ey, ich bin gerade aus dem Urlaub. Könnt ihr das noch ein bisschen einbeziehen in eure Gedankenwelt?
Wie war's denn? Also wenn jemand so reinkommt, ich bin gerade aus dem Urlaub, der schreit danach nachzufragen, wie war's denn? Das ist einer, wenn sich so, kennt ihr so Leute, die sich so mitten in den Raum stellen und sagen, endlich.
Ja.
Und dann soll man sagen, was endlich?
Nee, das ist ja auch so, kurzer Einschub, wenn Leute einen besuchen und die hatten eine lange Autofahrt, ne, dann müssen die reinkommen und sagen, boah, das war eine Odyssee. Das müssen die sagen, da gibt's nichts anderes. Und es war wahrscheinlich einfach nur eine Autofahrt, wahrscheinlich gab's auch einen Stau und es war sicher keine Odyssee. Aber die müssen sagen, puh. Und da muss man fragen, wie war es denn?
Ich lieb's, wenn du mit dem Fahrrad kommst, dann fragst du immer erstmal, hat jemand Deo? Hat jemand
so
Deo?
So ähnlich ist es. Ja, deswegen komme ich nicht mehr mit dem Fahrrad.
Also, Schmidt, wie war denn der Urlaub?
Testurlauber Schmidt.
Es war fantastisch. So. Es war wirklich, ich habe ja schon letzte Woche drüber berichtet, es hat sich relativ reduziert auf Pooltätigkeiten. Kennt ihr das? Man kriegt ja so IT-Finger, ne? So Schrumpelfinger, wenn man lange im Wasser ist. Und das lässt aber nach ein paar Stunden wieder nach. Da gibt die Haut quasi auf. Und ihr sagt so, lass mal das mit dem, ich bin zu bewässert, ne? Sondern ich bin einfach, ich bin so oft im Pool gewesen, es war alles egal.
Nee, da hast du praktisch das Poolwasser ist in deinen Organismus gelaufen und hat dich von innen wieder praktisch aufgerichtet.
Das kann sein. Aber wisst ihr, woran ich immer merke, dass es ein guter Urlaub war? Ich fange immer an, so in der zweiten Woche, wenn ich Urlaub habe, fange ich an zu träumen. Die wildesten Sachen. Wirklich so richtig absurde Träume.
Ach, hast du vollkommen recht. Das ist nämlich wirklich so. Man fängt, wenn man den ganzen Alltagsschrott nämlich nicht im Kopf hat und nicht abgelenkt ist und so stressmäßig einschläft, dann stressmäßig wieder aufschläft und wirklich dazwischen einfach nur schwarzer, ohnmächtiger Schlaf stattfindet, in dem nichts mehr geträumt wird, weil man einfach nur Funktionsschlaf, kompletter alltäglicher Funktionsschlaf, den macht man zu Hause, Batterien aufladen und weiter geht's wie ein Staubsaugerroboter, der noch so gerade mit letzter Kraft auf die Station fährt. Und im Urlaub ist es natürlich Entspannungs-Wellness-Schlaf.
Ja, nee, also ich finde, ich verarbeite da im Grunde so ein ganzes Jahr. Und ich merke aber, dass das ein gutes Jahr war, weil ich habe das erste Mal seit Jahren in der zweiten Urlaubswoche harte Albträume und Träume gehabt, aber ohne Joko und Klaas Beteiligung. Ihr wart außen vor. Ich habe von meiner Katze geträumt. Die hat nämlich so eine böse Katze als Nachbarn. Gibt's überhaupt nicht. Aber ich hatte irgendwie, die hatte so einen Gegner, so einen Erzfeind,
ja,
eine
sehr
Katze.
Gut, ja.
So, und die hat die dazu gezwungen, also die nimmt die immer mit auf Abenteuer und zwingt die dann aber waghalsige Sachen zu machen. Und er hat die Katze, die Nachbarskatze, die stelle ich mir mit so einer Augenbraue,
ja, sicher,
vor, weil,
ja,
die
klar,
so böse ist. Ne?
Ja, und die raucht auch.
Die raucht auch. Und die hat meine Katze gezwungen, von einem Schrank zu springen, und die ist dann in so Dornen reingefallen.
Ach.
Und dann habe ich meiner Katze im Schlaf die Dornen einzeln rausgezogen.
Oh Gott.
Und man konnte in die Katze reingucken, wenn die Dornen rausgenommen wurden.
Wie sieht denn so eine Katze von innen aus?
Ist eine Kaffeemaschine
drin? Das waren einfach Löcher.
Ja.
Und die Katze, die war ganz ruhig, und die Fine, und die hatte aber wie bei Sixth Sense so sofort graue Haare gekriegt.
Oh nein.
Durch diese böse Katze, durch diese Nachbarskatze. Und solchen Kram habe ich geträumt.
Und Schmidt, aber, und das ist jetzt, sagen wir mal, der Beweis, dass es ein gutes Jahr ist?
Ja.
Aber siehst du...
Wenn ich von euch träume, ist es immer schlimmer.
Aber siehst du denn nicht die Metapher? Also fällt es dir nicht leicht, diese Symbolik zu entschlüsseln?
Nee.
Na, du hast eine ganz liebe Katze.
Ja.
Und diese liebe Katze, das ist ein Symbol für dich, Schmidti. Und die wird durch die Umstände, durch die böse Katze, und da, wir wollen nicht fingerpointen, aber die böse Katze gezwungen, ganz waghalsige Sachen mitzuerleben,
ja,
die sie sich nie vorgenommen hat mitzuerleben. Und diese waghalsigen Sachen, die gehen dann auch noch schief.
Du hast vollkommen recht.
Also ich würde sagen, du bist noch nicht ganz über dem Berg.
Also wir hatten in echt so eine Katze früher zu Hause.
Eine böse Katze?
Eine böse
Katze.
Klasse,
du hast ja nur eine Augenbraue.
Bitte. Und seht ihr meinen schwarzen Spider-Man-Anzug unter meinem T-Shirt? Wir hatten eine Katze hinten im Hof, nicht unsere, sondern wir hatten tatsächlich so eine Katze, die wirklich wie so ein Tagedieb ist, die da durch den Garten geschlendert, und die gehörte offenbar irgendeiner Person, die weiter hinten gewohnt hat, aber die hatte kein richtiges Zuhause, die hat immer aus dem Mülleimer gefressen, und die war so ein richtiges Drecksviech. Die Katze hieß Branko, und Branko wirklich hatte überall Verletzungen, ein Auge, ein Ohr, war richtig dick, hat wie gesagt aus der Biotonne gefrühstückt, Mittagessen und Abendessen, alles aus der Biotonne. Und man hatte wirklich das Gefühl, es kommt ihr noch so eine Fischgräte aus dem Ohr raus. So sah die aus, so richtig verklebtes Fell, ja, und irgendwie so am Baumharz irgendwie kleben geblieben mehrere Tage und dann wieder losgerissen und irgendwelche Büschel dagelassen. Und so war diese Katze drauf. Einen langen Zahn, rechts keine mehr und so. Und die hat wirklich alle Katzen tyrannisiert. Die war sehr langsam, aber kräftig. Ne?
Ja.
Die war jetzt nicht wendig und flexibel und schnell, so gazellenartig, sondern die war sehr langsam und behäbig. Aber wenn sie mal eine Katze hatte, hat die nie wieder losgelassen. Dann hat die so lange festgehalten, bis die verhungert ist.
Kennt ihr denn so Lebensabschnitte, die so total Branko sind? Also wenn man zum Beispiel über eine Woche allein zu Hause ist,
ja,
und man macht da so richtig Katze Branko live, weißt du, dass man so sagt, komm, lass Müsli, bleib da offen im Flur stehen.
Branko.
Der Schlüpper an der Tür, das olle Handtuch einfach vor die Dusche gedonnert. Weißt du, dass man so lebt wie Katze Branko zu Hause?
Wenn niemand zu Hause ist, wenn,
ja,
man genau weiß,
ja,
also wenn man weiß, abends kommt wieder jemand,
ja,
dann...
Oder man kennt aber den Zeitabschnitt, bis wieder jemand kommt.
Naja, aber es ist ja meistens so, wenn man weiß, abends kommt wieder jemand,
ja,
dann hält man so eine Grundordnung,
ach so,
am
so
Tag.
Genau, ja.
Wenn man aber weiß, es ist erst nächsten Tag so,
ja,
dann ist komplett Branko.
Ja. Ja.
Dann ist alles, dann wirklich, dann mache ich, also dann mache ich nicht mal mehr die Badezimmertür,
ja,
zu.
Ja.
Dann wird einfach komplett alles gemacht.
Leute, ich bin richtig erschüttert. Ihr redet davon, als wärt ihr die letzten Punks. Weil, Jakob, weil du ein Handtuch an der Tür hängen lässt. Da gehst du aber mal, da lässt es mal richtig gehen, ey.
Ist das,
du
ist
alter
das,
Punker, du.
Ist das so wie, in deiner Vorstellung, wenn man so ein Handtuch woanders hinhängt, als es hingehört, ist
wenn
das
man
so,
es nicht auf die Handtuchheizung wieder zurückpackt.
Ist das deine Vorstellung
das
von
Branko Live?
Ist das so?
Das sind Chaos-Tage im Hause.
Du Outlaw, ey.
Und wenn ich dann noch, wenn ich so richtig krass drauf bin, dann ziehe ich die Dusche nicht ab. Weißt du, diese Duschscheibe mit dem Schieber, dass da so die Tropfen, boah, so kalkig werden.
Wie bei Trainspotting, sieht es bei dir, ja, aus.
Hast du eigentlich einfach so, mit was machst du das sauber?
Nein, da möchte ich nicht drüber reden, Schmidt.
Nein,
das ist zu privat. Das ist zu privat.
Können wir übrigens eine neue Rubrik machen, da müssen wir schnell jetzt noch was basteln, Christian. Ja, das haben wir jetzt noch nicht da, aber vielleicht bis zur Ausstrahlung heute Abend ist es fertig. Und diese neue Rubrik heißt...
Darüber möchte ich nicht reden.
Darüber möchte ich nicht reden. Und immer wenn einer über etwas nicht reden möchte, dann geht diese Rubrik los und dann muss er darüber reden, über was er eigentlich nicht reden möchte. Ja, also, mit was ziehst du deine Dusche ab?
Also, ich habe mich gerade für einen Moment verloren in dieser Vorstellung, dass ich Punker Ratte bin, der sich's vorm Rewe gemütlich macht und auch mal so richtig geil fünfe gerade sein lässt. Ja. Aber die Wahrheit ist natürlich eine andere. Die Wahrheit ist, dass ich ein Gerät habe und das ist ein automatischer Fensterreiniger. Und mit diesem Gerät ist man in der Lage, keine Werbung übrigens, ein Fenster in 3 Minuten blitzblank sauber zu machen. Und dieses Gerät ist eine geniale Erfindung. Und jetzt rate mal, Klaas Häufer Umlauf, wer dieses Gerät unbedingt geliehen haben wollte.
Schmidt für seine neuen Fenster.
So ist es.
So ist es. Ne?
Und was war der Erfahrungsbericht, Schmidti?
Also es war rührend. Wir hätten brainstormen sollen über eine neue Show. Und das war die Zeit, wo er so schlecht gelaunt war. Habe ich schon mal drüber berichtet, wo er kam zum Brainstormen und es war nicht möglich wegen schlechter Laune. Aber es gab auch da gute Momente. Es waren nämlich die Momente, in der Jakob kam mit seinem elektrischen Fensterreiniger.
Ich war wie so ein Vorwerkvertreter.
Ist wirklich. Er hat das angepriesen.
Ja, das heißt, wenn man zu Hause die Tür aufmacht, ist ja erstmal so ein Haufen Dreck erstmal genau. In den Flur schüttest und sagst, na, wie kriegen wir das jetzt wieder weg?
Ich habe ihm erstmal an die Fenster gepisst. Ja. Das war geschehen, dass so ein Bedarf da ist. Einfach, ne?
Aber er hat sich nicht nehmen, er hat sogar darauf bestanden, das Spülmittel da persönlich reinzufüllen. Ich durfte da gar nicht ran.
Ja.
Und dann hat er mir das einmal so vorgemacht, hat mir genau den Winkel gezeigt, wie man den Staubsauger, also den Sauger an das Fenster anzusetzen hat, damit die Reinigungsleistung maximal ist.
Stimmt.
Und das ging ungelogen 1,5 Stunden. Und dann kam Julia Mehnert, unsere Kollegin, noch vorbei und musste sich auch noch angucken, wie Jakob und ich meine Fenster gestaubsaugt haben. Dann ist sie wieder heimgegangen ohne Brainstorming.
Und jetzt sage ich euch mal was. Es gibt im Leben wenig Sachen, die mich so derartig befriedigen, wie mit diesem Gerät eine Fensterscheibe so herrlich sauber zu machen.
Ja, ich verstehe das schon. Es gibt ja so satisfying Videos, auch wo man sich so anguckt, wie etwas genau in etwas anderes reinpasst oder so.
Geschnitten wird
oder irgend sowas irgendwo drüber läuft und es ist so perfekt, super geil.
Ja.
Das kann ich schon verstehen. Aber in diesem ganzen Zusammenhang, auch mit diesem, ja, also ne, wir finden das halt irgendwie so verrückt, wenn wir das Branko-Life leben.
Ja.
Und wenn wir dann auf einmal alles anders machen. Aber wie wäre das andersrum, wenn man zum Beispiel sagt, eine neue Form von Fernsehsendung, vielleicht hau ich jetzt was raus, was wir wirklich hätten machen können. Vielleicht machen wir es ja auch noch.
Ja, dann piepen wir es im Nachhinein, wenn es zu gut
ist. Es gibt ja so Einrichtungssendung, wo so alles toll gemacht wird, gibt es ja seit 100 Jahren hier von Einsatz in 4 Wänden früher, wo dann irgendwie ganz am Ende, wenn die Küche fertig ist, gibt es so einen Haufen Mehl, da wird dann so ein Ei noch reingelegt und so und noch irgendwie so ein Stückchen Petersilie daneben oder was und dann ist das fertig, ne? Und es ist alles so ganz schön in tollen, hellen Farben, frühlingshaft und lebensbejahend und pastellig und so. Und es gibt ja hier in Berlin ab und zu mal so besetzte Häuser. Oder so Wagenburgen oder so, weißt du, so richtige Drecksecken, wo sich aber die Leute total wohlfühlen.
Pudelwohl.
Die finden das wunderschön da und machen wirklich auch, also mit ihrem Leben verteidigen die da ihre Muffbude. Irgendwo.
Ja, das stimmt.
Und finden das so wunderschön. Und natürlich geht es eigentlich darum, dass irgendwelche Hedgefonds-Heuschrecken aus London wollen das Ding kernsanieren und für 2.000 Euro mehr vermieten. Und deswegen sollen die da alle raus und sich dann irgendwie am Stadtrand eine andere Wohnung suchen für doppelt so viel Geld, wie sie jetzt nicht zahlen.
Ja.
Und das ist ja der eigentliche Grund. Aber wie wäre es denn, wenn man einfach so einen Moment, wenn praktisch irgendwo, man stellt eine Dosenbierfalle auf irgendwo im Volkspark Friedrichshain, dann rennen die da alle hin und holen sich das Dosenbier. In der Zeit schickt man so einen Trupp von Einsatz in 4 Wänden in diese Bude rein und macht alles schön.
Oh, das Gesicht ist unbezahlbar.
Also man sagt gar nicht, ihr müsst raus, sondern man lässt alle Räume so, nur ein Raum sieht aus
wie aus dem
Katalog. So richtig wunderschön. Freundlich, hell, frische Blumen auf dem Tisch. Ja, es riecht so ein bisschen irgendwie nach
Duftkerze.
Nach Bergfrühling.
Sehr gut.
Duftkerze.
Ja. Oh, das
Zimt,
Gesicht. Ich würde das gucken.
Oh.
Ich würde das gucken, weil wenn dann der Punker zurückkommt in seine Bude.
Ich stell vor, der steht da so drin und guckt sich an und denkt, was ist denn hier passiert?
Wo ist mein Müll?
Wo ist mein ganzer Müll? Seid ihr bescheuert?
Das ist gut.
Wisst ihr eigentlich aber, warum es so wenig so schöner Wohnsendungen gibt, was da ein ganz großes Problem dran ist? Das sind ja oft Familien, für die das auch eine Rettung ist, irgendwie, dass dass denen mal das Haus da frisch gemacht wird, ne? Und dass das aufwendig mal schön gemacht wird, weil die irgendwie in der Not sind. Und jetzt ist aber leider das Problem, dass diese Investition, also wenn die dafür 30.000 Euro von, was weiß ich, RTL 2 da, denen die Bude frisch machen, dann ist das ein geldwerter Vorteil. Und den müssen die dann leider versteuern.
Und das sagt den Volker.
Und an dieser Stelle geht das Ganze dann manchmal so nach hinten los, ne? Also da gibt's erste großen glücklichen Gesichter, dass da alles picobello ist und dann so, weil es ja auch im Fernsehen läuft und das Finanzamt ja auch durchaus mal so durchzappt, dann kommt da doch der Steuerbescheid, ne?
Ja.
Und das läuft dann nicht mehr so gut. Das ist vergleichbar wie mit dem Big Brother Sieger dieser Sascha damals, ne?
Ja, ja,
so ein Blonder,
ja, das,
und
das
sein
war
Zwilling,
ein,
ne?
Ein Riesenärger, ja, aber das war so ein Präzedenzfall,
genau,
zu sagen, hat er jetzt das Geld gewonnen
oder erarbeitet?
Oder erarbeitet, ja, weil das wird dann anders versteuert. Wenn man was gewinnt, ist es steuerfrei.
Ja.
Aber wenn es, und ich würde ja sagen, aus meiner Amateursicht, bei Big Brother oder wo der da mitgemacht hat, ja, da ein Jahr lang da rumzusitzen, das ist harte Arbeit.
Das ist sehr, sehr harte Arbeit.
Ich würde als Finanzbeamter, ja, würde ich sagen, also man kann sich das ja anschauen hier, die haben ja auch so kleine Aufgaben zu erledigen, ja, die müssen dann ihre Challenges machen und so, ja, weiter, das ist ja wie auf Schicht
Wochenaufgabe
gehen. Ja, wie so ein Minenarbeiter, ja, gehst du da ins Bergwerk jeden Tag, machst da deinen Scheiß.
Aus Keksen Turm bauen.
So, ja, das sind halt
Sand
die Aufgaben.
Umdrehen.
Ja, man muss ja jetzt nicht hinterfragen, ob bestimmte Sachen jetzt sinnhaftig sind.
Ja.
Arbeit ist Arbeit, da muss man jetzt nicht drüber, ja, nachdenken. Und ein Jahr Big Brother ist Arbeit, würde, ja, ich als Finanzbeamter genauso sehen.
Und genauso hat es, glaube ich, auch das Finanzamt meiner Erinnerung nach gesehen. Der hatte 1 Million gewonnen, da mal 50% Steuern. Da hatte der 10 Jahre später, als das Urteil kam,
ja, ich muss
500.000 Euro Schulden.
Ja.
Dumm gelaufen.
Es ist oft so, dass Leute, die jetzt zum Beispiel im Lotto gewinnen und dann haben die auf einmal 1 Million Euro,
ja,
oder 2 Millionen Euro, aber jetzt im normalen Leben wären die jetzt nicht so die Typen, die sich das zusammengespart hätten. Das sind einfach so vom Wesen her, sind die nicht so Typen. Die,
ja,
sind eher mal welche, die sagen, das Geld muss weg. Und ne, dieses Motto, was man aus dem Fenster rausschmeißt, kommt zur Haustür wieder rein. Das ist so ein bisschen das Prinzip, nachdem,
ja,
die lange gelebt haben und damit auch gut zurande kommen.
Ja.
Und dann kommt einer und sagt, hier, 2 Millionen, bitteschön und so. Ohne, dass man jetzt diszipliniert nach einer gewissen Struktur sich das erarbeitet hat. Und das muss man jetzt kommt die große Challenge,
ja,
das ist wiederum auch Arbeit, das zusammenzuhalten. Und das,
ja,
klappt meistens nicht so gut, wenn man sofort 4 Ferraris kauft.
Wie sehr liebt ihr solche Engländer, die so 100 Millionen Pfund gewonnen haben und so nach 3 Wochen haben die so 100 Millionen
wow.
Schulden?
Perfekt.
Wie sehr liebt ihr diese Dokus? Sag mir, wie sehr ihr sie liebt.
Ich finde es sehr gut, ja.
Die noch so einen verwitterten Rummelplatz im Garten haben und dann inzwischen 15 Millionen Schulden.
Und eine verhungerte Giraffe.
Ja.
Liegt noch tot an der Einfahrt.
Der wollte es machen wie Escobar, ne? So ein Privatsort. Hat aber nicht geklappt.
I have a fucking giraffe. Don't know what to do. I'm broke, mate. Sie hatten 100 Millionen Pfund gewonnen. Ja, fuck it up. Oh, fuck it up. Tja. Lieb ich.
Aber zum Thema Promis und Arbeit.
Ja, zum Thema ganz kurz Pablo Escobar erstmal. Ja. Diese Flusspferde, die,
ja,
er da in, die er da importiert hat. So aus Quatsch hat er irgendwann gesagt, er hätte jetzt gerne hier in Kolumbien Flusspferde, obwohl die normalerweise da nicht sind. Aber dadurch, dass er ein international sehr erfolgreicher Drogenhändler war,
ja,
hat er halt gesagt, ich habe sehr viel Geld. Und dann gehe ich mal in den Garten, grabe ein bisschen.
Und mit Postwegen
finde da 100,
ja,
Millionen Dollar.
Ja. Ja. Ja.
In meinem Vorgarten unterm Brunnen.
Ja.
Und davon hole ich jetzt Nilpferde. Und die sind immer, ja, noch da. Also im Gegensatz zu seiner kompletten Organisation, die
und
ja,
ihm,
ja, die Zeit nicht so gut überstanden, ja, haben, sind die Nilpferde immer noch da und terrorisieren die Leute.
Ja.
Ja. Die rennen da rum, ganz im Geiste von Pablo Escobar, nerven die Bevölkerung.
Die, ja, vor allem, die haben sich vermehrt. Und das ist wirklich, Kolumbien hat eine Flusspferdplage.
Ja.
Wegen Pablo Escobar. Ne?
Ja, aber vielleicht ist es auch so, dass sie im Geiste einfach das weitermachen,
ja,
was Pablo, ja, damals angefangen hat. Dass,
gegen den Staat kämpfen.
Ich warte drauf, bis sie das Parlament anzünden.
Ja.
Irgendwann kommt der Tag, wo es heißt, Flusspferde haben das,
ja,
Parlament angezündet. Jetzt ist es soweit.
Aktuell stehen sie noch im Dschungel und machen nur pss, pss. Hm? Pss, pss, hasch. Stört natürlich die Leute. Klar, klassische Plage.
Und ab und zu kommt Basti Krage und lässt ihn mal mit dem E-Roller fahren.
Was ich unbedingt machen will, vielleicht nicht heute, aber vielleicht nächste Woche, ist mit euch
Schlauchboot fahren.
Das sowieso, da können wir gleich noch drüber reden, aber ist Dokus, die wir wahnsinnig befriedigend finden. Doku-Themen.
Ja. Mhm.
Darüber will ich mal reden, weil dieses Lotto-Ding ist wirklich schon, würde ich sagen, Top 3.
Ja, aber sonst, also so Müllwohnung und so, guckst du das gern?
Nee, gucke ich nicht gern.
Wieso
krieg Depression.
Nicht? Stimmt, ja.
Weil ich riech das dann richtig, wie das ist.
Echt?
Da. Ja. Das geht nicht.
Aber manchmal, also nee, so Müllwohnung stimmt, ja. Müllwohnung auch nicht. Das wird, also auch wo Leute, es gibt ja manchmal so Dokus, wo Leute selber auch erkennen, das ist hier problematisch und so, und dann tut mir das auch leid, dann kann ich das auch nicht angucken, wenn dann da so, das heißt, ja, da schlafe ich ja, ich weiß, alles nicht so bla und so. Aber es gibt ja manchmal so welche, die da so eine sogenannte Zettelwirtschaft haben. Und die das total super finden, ne? Wo halt nur so die Kinder irgendwie sagen, Mama, ne, jetzt müssen wir auch langsam mal, also die ausgerissenen Rezepte aus der Brigitte von 1972, ob wir die jetzt auf diesem Stapel genauso da liegen lassen müssen, da links neben deinem Bett, das stelle ich jetzt mal zur Diskussion.
Und
der halbe Traktor, der dann noch so mit einem Reifen noch im Badezimmer liegt. Ob der jetzt wirklich hier sein muss, Onkel Heinz, das müssen wir jetzt mal besprechen. Wenn die dann anfangen, man kennt das ja selber beim Aufräumen, ne? Dass man dann so Sachen findet und dann steht man so mitten in so einem Berg aus Krams und guckt sich so ein Fotoalbum an und denkt, ach guck mal, ne? Das kennt man ja von sich selber. Und das fangen die ja sofort an. Das heißt, da kommt dann irgendwie so ein Rüppelungstrupp, da stehen so 8 so zupackende Typen vor der Haustür und haben schon so ihre Arbeitshandschuhe an und so und schon gute Arbeitsschuhe und wollen jetzt loslegen. Und dann steht aber einer mitten in so einem Berg aus irgendwas und sagt, ach, guck mal, was habe ich denn da gefunden? Ach, guck mal, hier, guck mal, das ist Tante Anneliese. Da waren wir in Bad Saro.
Das Skatkabel ist noch gut.
Ja, das kann man noch benutzen.
Ja.
Ja. Mein Top 3 ist da definitiv auf einem Kreuzfahrtschiff.
Oh ja.
Ich liebe es. Also, es sind wirklich so Dokus, die könnte ich 8 Stunden gucken. Ja. Wo die einfach da rumlaufen und irgendwie hier ist was nicht in Ordnung und hier muss noch mal jemand in den Maschinenraum und dann wird irgendwie, also das liebe ich. Und von so, auch sind wir wieder an der Nord- oder Ostsee, da gibt's so mit so Inselärzten auf Wangerooge.
Das ist ein speziellerer Kink.
Und das ist sehr gut, weil da ist immer ein dicker Junge mit Sonnenbrand, der ist in den Seeigel getreten. Jedes Mal, in jeder Folge ist irgendein Depp da in so eine in Seeigel getreten und muss da getröstet und hat seine Eltern verloren.
Und hast du das schon so oft gesehen, dass du selber wüsstest, was jetzt zu tun ist?
Ja.
Aber es ist doch auch immer, es wird immer so gegengeschnitten auf deinen Kreuzfahrtschiffen, dass man also sieht, wie Ehepaar XY, die also zugestimmt haben, dass sie begleitet werden mehrere Tage in ihrem Urlaub. Und dann wird immer so gezeigt, wie die praktisch so die Kabine verlassen, wie die sich dann schick machen, abends nochmal erst an der Anytime-Bar trinken sie dann erstmal noch einen Sekt, irgendwie um 6:30, dann stellt man sich nochmal oben auf Deck, da ist dann meist zu windig. Und dann gehen sie wieder runter und dann gibt's das große Abendessen und währenddessen wird immer in so einer Parallelmontage gezeigt, was eigentlich alles gemacht werden muss, damit Ehepaar XY jetzt da schön essen gehen können und so. Und was wirklich, was für ein Gewusel, was für ein Ameisenstaat im Untergrund arbeitet, damit das alles machbar ist. Und man denkt sich dann immer, wenn man sieht, was die so für einen Abend haben, denkt man, dafür?
Für die geschnitzte Ananas, der ganze Trubel. Also was ich auch sehr empfehlen kann, sind Dokus, wo Leute immer nackt sein wollen. Das liebe ich auch. Die so unangepasst sind, weißt du? Da gibt's dann immer den einen, der immer nackt sein will, der dann in so einem Hochhaus wohnt und da einfach so sein Ding macht so, und einfach sagt, ich finde irgendwie keine Arbeit, weiß jetzt auch nicht, woran es liegt. Und dann gibt's eben so Nackte, die so irgendwie Fahrrad fahren. Das mag ich auch, das gucke ich so gern. Also die ganzen Leute, die immer nackt sind, finde ich so, die sind auch so ein bisschen Role Model. Also da denke ich, da finde ich auch Sehnsucht und denke so, oh Mensch, einfach mal immer nackt sein. Also Why not?
Ich bin manchmal hin und her gerissen, so, weil es ist letztendlich eigentlich eine große Kritik auch am Fernsehen, weil ich denke mir immer, was soll das? Also warum sagt nicht mal einer, es ist eine große offensichtliche Lüge? Warum ignoriert ihr alle den Elefant im Raum, wenn es darum geht zu sagen, es gibt hier so Dokus, wo, und wir haben schon mal drüber gesprochen, da gibt es ja diverse Sachen, wo also Problemjugendliche genommen werden, wo es eigentlich wirklich darum geht, da müsste sich wahrscheinlich mal ein Psychologe oder ein Pädagoge oder irgendwer, der nicht beim Fernsehen arbeitet, sollte sich mit diesen Leuten mal hinsetzen, ein bisschen Zeit investieren und dann kann man bestimmt was regeln, aber es ist natürlich hart verkantet in einer wahrscheinlich nicht ganz einfachen Kindheit und so weiter, ja?
Ja.
So, und dann ist die große moralische Behauptung, die große Lüge, so wie bei Schwiegertochter gesucht, immer Liebe als Lüge darüber steht, steht da Erziehung und ich bringe sie wieder auf die rechte Bahn. Das ist die große Lüge, die über diesen Formaten schwebt. Natürlich ist es eine Lüge, jedem ist es klar. Aber das ist die Rechtfertigung, sowas zu machen, weil wir wollen denen ja nur helfen. Die haben jetzt jahrelang, die haben ein Vorstrafenregister, das ist länger als bei El Capone, die sind erst 12. Und jetzt haben wir aber die eine Sache, wir nehmen die nämlich 3 Wochen mit auf eine Produktion, dann müssen die, beispielsweise gibt es alles, in Afrika bei einem afrikanischen Stamm leben. Und dort werden sie Disziplin lernen, Dort werden sie als bessere, geläuterte Jugendliche zurück nach England oder nach Deutschland.
Und wie ist das so, Kass? Läuft das dann reibungslos ab?
Es läuft natürlich nicht reibungslos ab. Erstmal, so wie das bei diesen ganzen Formaten ist, erstmal muss ja das Problem herausgearbeitet werden. Das ist ja auch blöd. Das heißt, um dem Fernsehzuschauer klarzumachen, wieso machen wir das hier alles, müssen die erstmal ein bisschen angepiekst werden, damit sie erstmal so für die Kamera einmal ausrasten, so wie es zu Hause immer passiert, damit man mal weiß als Zuschauer, ah ja, da muss echt was gemacht werden. Ne? Also wenn die so ausrasten, man will ja auch eine Entwicklung sehen. Ja. Wenn die von Anfang an sich schon am Zippel reißen, ist das ja langweilig für den Zuschauer. Das heißt, man muss einmal sehen, wie die komplett austicken, damit sie dann danach, 3 Wochen nach diesem Aufenthalt beim afrikanischen Stamm, sagen, naja, mir geht's jetzt insgesamt besser. Und das sieht man ja daran, dass ich jetzt gerade nicht ausraste. Das ist die Klammer, die man geschlossen haben möchte als Fernsehzuschauer. Und da gibt es ein britisches Originalformat. Mhm. Und das heißt tatsächlich, Fat Teens Can't Hunt. Das heißt, da werden also übergewichtige Jugendliche, die auch noch soziale Auffälligkeiten zeigen, zu diesem afrikanischen Stamm gebracht und müssen dort dann mit auf die Jagd gehen, um mal zu sehen, was heißt das eigentlich überhaupt, sich selber das Essen zu besorgen, wenn man nicht einfach zu McDonald's gehen kann? Und wie verhält man sich in der Gruppe? Und dann werden die da abgeladen, also die fliegen mit so einem kleinen Dschungelflugzeug einen halben Tag lang über die Savanne, werden dann irgendwo in so einem kleinen Dorf, so ein paar Hütten, die zusammenstehen, werden sie dann rausgelassen. Dann gibt es so eine Art Dorfplatz in der Mitte. Und da stand so ein, steht wie so eine Art Baum, das ein bisschen Schatten spendet. Da haben die sich dann alle zusammengerottet, wie so eine verschüchterte Herde Schafe. Stehen die so in der Mitte und gucken so um sich herum. Und dann wird sich probiert anzunähern. Und eine von denen, als in der deutschen Adaption, dann lief natürlich auf
Kabel 1.
Nein.
RTL 2.
Er hat dann eine Jugendliche entschieden, ihr reicht das jetzt. Sie geht.
Ach.
Und dann ist sie losmarschiert. Dann ist sie einfach, hat die ihre Tasche genommen und hat gesagt, sie geht jetzt nach Hause. Sie war in Afrika. Sie ist mit dem Flugzeug einen halben Tag über menschenleere Steppe geflogen und hat dann beschlossen, sie geht jetzt nach Hause.
Ja.
Und was macht natürlich das Kamerateam? Sagen die ihr, hör mal, das macht keinen Sinn, das ist lebensgefährlich, du setz dich jetzt bitte da wieder unter den Baum und guckst halt, was passiert. Nee, die verfolgen sie erstmal eine halbe Stunde mit der Kamera und dokumentieren den Versuch, nach Hause
das
zu gehen.
Das ist die verdammte Pflicht. Das ist ihre verdammte Pflicht, da mitzulaufen mit der Kamera.
Also wirklich, das sind so wirklich die Momente,
aber
wo man dann denkt, was denkt so ein Kameramann da? Was denkt dieser Redakteur? Denkt man dann am Ende, na komm, wenn es scheiße ist, schneiden wir es weg. Aber jetzt laufen wir erstmal eine halbe Stunde da irgendwie und irgendwann denkt man so selber, ach, jetzt für uns langsam auch gefährlich, der Boden wird so rissig hier. Wo genau ist nochmal das Dorf und so? Also da muss man doch irgendwann mal merken, man hat den falschen Beruf gewählt. Wenn man da so lostigert, oder?
Finde ich nicht. Wirklich, ich finde es vollkommen, also es ist wirklich, das meine ich ernsthaft, das ist, wenn man so ein Format macht, dann muss man da auch hinterher tigern und gucken, wie weit sie kommt.
Ja, damit ist das. Ja, aber deine Voraussetzung ist, wenn man so ein Format macht.
Ja.
Ja, das ist es doch. Das soll man ja nicht machen.
Aber wo fängst du das an? Zum Beispiel, ich habe eben gerade, als du das erzählt hast, habe ich gedacht so, selbst das Dschungelcamp hat wahrscheinlich am Anfang die Legende verbreitet, man will die Promis dann nur einladen, sich mal selbst als spannendes Experiment heißt es.
Das machen die heute noch.
Und dass das Survival, die kriegen da Survival-Taktiken erklärt, als wären sie bei Bear Grylls.
So. Das machen die doch heute noch.
Und dabei fressen die halt die Maden so, ne?
Ja, ist doch wohl logisch. Ja, mittlerweile wird das auch beim letzten angekommen sein, dass das vielleicht nicht das Hauptziel ist, die auszubilden für ein Leben in der Wildnis, sondern dann doch irgendwie voyeuristische, größere Ziele da drüber stehen. Das ist jetzt vielleicht auch schon bei dem einen oder anderen Kandidaten durchgesickert.
Ja.
Aber es ist ja schon nochmal was anderes. Also.
Aber wo wären wir beim Fernsehen? Im Grunde, wenn diese Forderung umgesetzt wird, die du hier so zwischen den Zeilen abgibst, dann wäre es doch so, du bist bei den Auswanderern und dann sitzen die noch in Deutschland und sagen, ja, morgen geht's los. Wir sind in Australien, wir wollen da deutsche Pommes verkaufen und wir können kein Englisch und ein Haus haben wir auch nicht. Da müsste doch das Team sagen, Cut! Pass mal auf. Das ist alles Scheiße, was ihr redet. Lernt die Sprache, macht irgendwie so einen Businesskurs, fahrt da erstmal hin und sondiert den Markt, dann kommen wir in 2 Jahren wieder. dann ja, wäre die Geschichte im Arsch.
Irgendwo, ja.
Dann die Frau, die sagt, muss man ich ziehe nach Teneriffa und ich habe so ein Meerjungfrauenkostüm an und dann schwimme ich da bei Leuten im Pool.
Das
und
hat
dafür
geklappt.
Krieg ich 1000 Mark.
Das hat
dann
geklappt.
Sagt, stopp, nein, falsch.
Jakob, das hat geklappt.
Das hat wirklich geklappt.
Die Meerjungfrau,
das war eine Erfolgsgeschichte.
Die Meerjungfrau,
das ist, Erfolgsgeschichte.
Ja, ist eine Erfolgsgeschichte aus Teneriffa oder wo auch immer die da rumgeschwommen ist. Die ist mit nichts als einem, das ist nämlich die Geschichte, die sie als ja, Oma irgendwann ihren Enkel erzählt. Ja. Ich bin damals mit nichts.
Im Bollerwagen.
Als einer Meerjungfrauenflosse im Bollerwagen bin ich losgezogen auf die Vulkaninsel Teneriffa
ja,
und habe dort angeheuert im Hotelpool von 3-Sterne-Hotels.
Ich glaube, die hat Filialen mittlerweile.
Also das leckt mich doch, auch Arsch. Das
wirklich, die hat das irgendwie ein Franchise draus gemacht. Meerjungfrauen-Franchise. So.
Jetzt kommst wer du. Will denn das? Also wer bucht das?
Hotels. Das sind Hoteldirektoren, die sagen, wir wollen unseren Gästen beim zum Beispiel Abendessen draußen, wenn die dann die Tische aufbauen neben dem Pool, wollen die denen ein besonderes Erlebnis gönnen und engagieren eine Meerjungfrau. Eine, also keine echte. Es gibt ja keine echten Meerjungfrauen, nehme ich mal an. Sondern eine Frau, die so tut, als sei sie eine Meerjungfrau, mit einer Meerjungfrauenflosse, die zieht sie sich an und dann schwimmt die elegant und grazil wie eine Meerjungfrau, wie einst Ariel,
ja,
durch diesen Pool. Und das kann man sich dann angucken und beim Essen denken, ach Mensch, doll, habe ich noch nie gesehen sowas. Und das ist ein Urlaubserlebnis, das man sich ein paar Mal kosten lässt als Hoteldirektor.
Aber haben wir dann nicht damit auch die Antwort gegeben auf dieses TV-Problem? Dass es eben nicht unserer Arroganz, unserer widerwärtigen Überheblichkeit obliegt, ob das ein Erfolgsrezept ist. Und vielleicht ist ja Familie Koslowski, vielleicht verkaufen die ja tonnenweise deutsche Pommes, weil die Australier sagen, Pommes, nie gehört im gesamten Leben. Was ist das für eine wunderbare Frucht? Heran damit, da zahle ich Tausende von Dollar. Vielleicht kann es ja sein.
Ja. Vor allem, das ist gefährlicher als Netflix fürs Fernsehen. Ne? Man sagt irgendwie immer, der Tod des Fernsehens steht kurz bevor.
Ja.
Das, was du da skizziert hast, Klaas, dass dein Redakteur bei der erstbesten Gelegenheit einschreitet und Leute von Dummheiten abhält. Eure Karriere wäre nicht da. Also nichts, das ganze Fernsehen könnte direkt dicht machen.
Siehst du mich jetzt im größeren Bild als, ja, ja, als ja, ja, bin ich Bildsprache. Siehst du mich am Anfang meiner Karriere als das der verschüchterte Problemjugendliche, der in ja, der Mitte von diesem Stamm, in der Mitte des Dorfplatzes unter einem Baum ängstlich Schatten und ja, Zuflucht sucht. Siehst du mich so am Anfang meiner Karriere und bin ich dann irgendwann derjenige geworden, der gesagt hat, ich gehe jetzt nach Hause und ich habe es durchgezogen wie Forrest Gump.
Ich sag mal so, es war keiner da, der uns gesagt hat, lass das mal, es ist dumm.
Ich tacke mir jetzt den Arsch zu. Super, haben wir gesagt.
Das gab's doch, das gab's eine Zeit. Es gab eine Zeit, doch. Es gab schon die Momente, als wir noch beim altehrwürdigen ZDF gearbeitet haben.
Ja.
Da muss ich sagen, gab es schon hin und wieder mal jemanden, der gesagt hat, das ist zu dumm, das lasst ihr jetzt. Ob wir das dann jedes Mal gemacht haben. Aber spätestens seit ProSieben gibt es überhaupt gar keine Einschränkung mehr. Seit ProSieben, da wurden wir ja immer noch angefeuert.
Ja.
Ja. Aber beim ZDF muss man...
Ist das breit genug für den Zuschauer, dass hier das Walross mit den Arsch raushält?
Oh, das Walross, das habe ich ja komplett vergessen.
Oh Gott,
vergessen.
Ja, schrecklich. Ja,
dieses Walross, ja, was war das? Also, was sollte denn
also
das
Also, ich würde jetzt gerne die Dienstleistung erbringen für unsere ZuhörerInnen, dass ich sage, was da passiert ist. Es handelte sich um einen Countdown-Moment. Also, im Rahmen von Zirkus Halligalli passierten ja Dinge, die du und Joko nicht wussten und die dann wir uns ausleihen, die da aufgeführt wurden.
Mhm.
Aber ich kriege ums Verrecken... Kann ich euch nicht mehr sagen, was war da der ursprüngliche Plan, dass ein Typ im Walross-Kostüm mit nacktem Arsch davor euch lag? Ich weiß es nicht.
Es war ein Moment, es war so. Beim Counter-Moment bei Halligalli war es immer so, mitten in der Sendung ging das Licht aus und dann passierten Dinge, ja, die wir nicht wussten. Ne? Das heißt, es ging Licht aus, war stockfinstere Nacht,
ja,
dann ging das Licht wieder an und irgendwas Komisches war dann. Entweder kamen da irgendwelche Schlotze von oben geflogen,
ja,
oder es kam auf einmal irgendwie 20 Soldaten rein oder es war eine Demo.
Mini-Love-Parade.
Mini-Love-Parade. Also, oder Angela Merkel fuhr vor, ja, auf einmal in einem A8.
Mhm. Ja. Oder Michael Kessler hat mal jemanden mit einem Karateschlag
umgebracht. Mit einem Karateschlag, ja, mal jemanden erledigt und so. Ja. So ein ganz kleinen Ninja. Ne?
Ja.
Und also es sind diverse Sachen passiert. Und da war es so, da ging das Licht wieder an, da stand so ein Typ, wie so ein Alleinunterhalter sah der aus, stand an so einem Keyboard mit so... Mit so einem Aufbau, wo man so stehen konnte, hat so ausdruckslos geguckt, so ein bisschen depressiv, so wie so ein Rolfs rollende Disco.
Mhm.
Und davor, zu diesen komischen Klängen, die da aus diesem Keyboard kamen, lag also jemand in einem ledernen Walross-Kostüm auf dem Boden, bei dem alles aussah wie ein Walross, außer ein kleines Viereck hinten am, wie wir Norddeutschen sagen, am Mors.
Heißt das Po?
Ja.
Ja.
Hinten am Mors, am Popo,
ja,
war so ein Viereck ausgeschnitten. Und man hat also seinen Arsch gesehen. Und der ist dann mit so Walross-Geräuschen, die man jetzt vermutet, was für Geräusche wohl Walrosse machen, die hat der gemacht und ist so von links nach rechts. Und das ging 2 Minuten. Und dann war das wieder vorbei.
Das war eine Kunstperformance.
Ja, das
ich glaube, ursprünglich aus Belgien oder Holland. Und ich meine auch, der Künstler ist mit angereist und hat das hat das überwacht, dass das irgendwie ordnungsgemäß durchgeführt wird.
Das war nicht mal einer von den Zweien?
Nee.
War das ordnungsgemäß?
Ja.
Ja.
Aber es, bis heute wird immer vermutet, dass Olli Schulz unter diesem Walross-Kostüm
und so war's.
Und so war's.
So war's, ja, exakt. Liebe Grüße.
Ja.
Ich finde, man kann das nochmal erzählen, wie diese Countdown-Momente abgelaufen sind, weil das war ja wirklich ein gigantischer Aufwand, denn ihr beiden wart ja an einem Sendungsmontag von Halligalli, wart ihr genau wie alle auch so 8, 9 dann im Studio und es ist normalerweise so in so einer Peripherie von einem Fernsehstudio sind überall Büroräume und da wird auch immer das Bild übertragen aus dem Studio, wenn die Band das erste Mal ihren Song spielt und übt und da guckt, dass es dann abends klappt. Und diese ganzen Signale musste man ausstellen, wenn wir das geprobt haben im Studio. Man musste den Ablauf, wo ja jeder Punkt immer steht, da musste man extra euch einen anderen Ablauf, der für euch aber logisch erscheinen musste, wo dieser Punkt von 2, 3 Minuten nicht drin war. Mhm. Das heißt, man musste sich da ausdenken, dass da etwas anderes passiert oder den Ablauf heimlich so umstricken. Also es war richtig nochmal eine extra Arbeit, den ausgedachten Ablauf zu schreiben.
Und es war auch so, dass wir natürlich auch das nicht wissen wollten. Also man muss da auch eine gewisse eigene Disziplin mitbringen, zu sagen, wir wollen das jetzt nicht wissen. Wir bleiben jetzt, wenn uns das gesagt wird, in unserem Zimmer und gehen nicht raus und gucken nicht und wollen das auch gar nicht. Wenn man es jetzt irgendwie hätte rauskriegen wollen, hätte man es vielleicht auch einfach geschafft. Gewesen, ja. So. Aber dadurch, dass man gesagt hat, so und so ist das jetzt eben, wollt ihr überrascht werden, ja oder nein? Ja, wollen wir, dann macht bitte mit. Also haben Jürg und ich uns tatsächlich irgendwie dann in irgendeinem Zimmer aufgehalten, wo wir nichts mitbekommen haben. Aber manchmal ist es schon passiert, dass man, ohne dass man es wollte, was mitgekriegt hat. Und das war dann endgültig, waren das manchmal wirklich merkwürdige Situationen. Also da läuft man in den Flur runter und holt sich einen Kaffee und denkt gerade nicht dran. Und denkt, jetzt hole ich mir mal schnell einen Kaffee. Man guckt so um die Ecke und denkt, hä, war das gerade Helge Schneider? Und dann ist das immer wieder weg. Und man hat sich das eingebildet und denkt, das war doch gerade Helge Schneider. Nee, na gut.
Warum ist denn eine Frau mit Stelzen am Klopsbuffet?
Mir ist es tatsächlich mal passiert, dass ich diesen besagten Gang runterlief und tatsächlich am Ende des Ganges eine lebende, echte Seerobbe gesehen habe. Eine lebende, echte Seerobbe.
Die hat geheiratet.
Die hat dann am Ende in der Sendung geheiratet.
Ja, das war ein Zufall. Das war dann Zufall. In dem Countdown hat die einen Mann geheiratet.
Genau, die hat einen Seerobbenmann. Die haben auch geküsst, ne?
Der hat
einen Zylinder auf und so. Aber das musst du dir mal vorstellen. Du denkst da nicht dran, hast natürlich auch andere Sorgen. Also klar war das immer besonders, aber irgendwie ist es ja auch ein Arbeitstag so.
Das Geile ist, es gibt Sendung. Ja auch dann so eine Produktions-WhatsApp-Gruppe an so einem Tag. Und dann heißt es irgendwann gegen 13 Uhr so, der nackte Rhönradfahrer möchte unbedingt noch proben. Jana, kannst du bitte im Studio nachfragen, ob der nackte Rhönradfahrer noch... Und die Zwerge kommen um 15 Uhr, bitte. Die Zwerge um 15 Uhr, danke.
Ja, das ist, finde ich, fast der lustigste Aspekt, ist diese Professionalität, die dann auf diese Absurdität trifft. Auch wenn man praktisch im Ü-Wagen sich das angeschaut hat und dann nochmal ins Studio sprechen musste und sagen, der Herr mit der nackt ist im Rhönrad. Was uns ganz, ganz wichtig wäre, wenn Sie wirklich dann links in den Lichtkegel reinfahren und in dem Moment nicht lächeln. Wir machen es jetzt nochmal und Sie rollen dann nochmal nackt rein, nicht lächeln und genau da, wo der Lichtkegel ist. Ja, da ist der Lichtkegel, Und dann nochmal, ne? Bis es sitzt.
Ja.
Oder wenn der Mann abgeseilt wird, der eine Scheibe Mortadella in ein Computerlaufwerk packt und dazu Mission Impossible Musik kommt, da muss natürlich ganz genau überlegt werden, wie wird der abgeseilt? Wo kommt die Mortadella her?
Wisst ihr, was wir sind?
Das ist Idioten.
Vielleicht. Ja. Aber ich habe ein Kompliment bekommen, was aber auch eine ziemlich präzise Beschreibung unseres Wesens ist. Auch im Internet hat jemand geschrieben, dass ihm das alles gut gefällt und dies und das. Aber weißt du, wie der uns genannt hat? Was wir sind?
Ja, was?
Wir sind abgewichste Showmäuse.
Ja,
Ja, und das stimmt, wir sind abgewichste Schaumäuse.
Also sind wir so abgewichst? Also ich habe immer noch große Freude, muss
wie
ich sagen.
Du das, ja klar, aber wie du das gerade erzählt hast, das klang sehr abgewichst.
Ja?
Zu sagen, bitte der Röhnradmann. Guck mal, der ganze Gag von dem Nacktröhnradfahrer, den haben wir gerade so ausgespart. Ne? Aber wieso macht man überhaupt, wieso sollte man überhaupt, also jetzt geht's mal los, ne? Also wieso soll man überhaupt Röhnrad fahren? Das ist gut, das ist ein Sport, ja, von mir aus.
Ja.
So, warum soll man nackt Röhnrad fahren? Hat der vielleicht auch noch seine Gründe da? Weiß ich nicht. Egal. Mhm. Warum der das anbietet als Act.
Der hat das
aber
nicht angeboten.
Spätestens, wenn es darum geht, warum wir das in der Show haben wollen, ist es ja wohl ganz klar.
Ja.
Warum? Damit einmal ganz kurz der Schniedel falsch rumhängt. Das ist letztendlich die Essenz des Gags, ist das der Schniedel da so andersrum hängt.
Und das sollte man auch gut in der Kamera 2 sehen.
Ja, und er soll das nicht lachen. Nicht lachen.
Nein.
Weil das Lustige ist, wenn er das selber nicht witzig findet.
Nee, wenn er ernst guckt.
Und das zu bestellen, zu proben und dann im Fernsehen darzubieten. Was, wenn ich eine abgewichste Showmaus, muss man sein?
Ich muss dem leider widersprechen. Ich finde den Namen gut.
Den nehmen wir an.
Den nehmen wir an. So hätte auch der Podcast heißen.
Ja.
Aber ich finde, wir sind wirklich dafür, dass wir es schon relativ lange machen, relativ wenig abgewichst. Ich sehe immer so, wenn wir auf Preisverleihungen gehen oder sonstiges, da sieht man richtig abgewichste Wichser.
Ja, aber die sind auf eine andere Art. Die sind aber auf eine andere Art abgewichst.
Ja, du meinst
runtergewichste so.
Ja, und
so kaputtgewichste.
Ich finde, wir sind ja noch emotional dabei, wir streiten uns, wir hauen uns fast die Fresse ein, wenn es um unsere Formate geht. So.
Ja.
Und ich finde, so lange sind wir auch noch nicht abgewichst, wie so, wir drehen was und egal, ob wir halt eine Reality-Doku machen oder irgendwie Promi-Camp oder was auch immer, es ist uns scheißegal, Hauptsache das Geld kommt rein.
Du meinst taubgewichste.
Taubgewichste, ach so, taubgewichste, ja.
Ja. Ich finde, für mich ist so ein Gradmesser, solange ich noch in ein TV-Studio gehe von uns und dann so dieses ganz besondere Gefühl habe, wo ich auch jeden Montag nochmal abklatsche mit dem 14-jährigen Jakob, dass ich jetzt in diesem Fernseher drin bin und dieses ganz besondere magische Gefühl habe, dass da so ganz viele Leute arbeiten und dass da ein Licht ist und dass da was Besonderes steht. Also dieses, was mich wirklich, und das ist kein Quatsch, tief berührt, solange ich das noch habe, glaube ich, wird mir das immer Spaß machen. Und das habe ich überall, auch wenn wir dann nach München fahren und da Juck und Klaas gehen, immer dieser erste Moment ins Studio zu kommen.
Das stimmt,
und dieses, das ist was ganz Erhabenes, Tolles.
Das Schönste, was es gibt, sind, wenn wir große neue Shows gemacht haben, ob das Circus Halligalli oder auch, lass es auch Neo Paradise oder sonst was sein, gibt es immer so diese Woche, in dem das Studio, das man so entwickelt hat, erstmals aufgebaut wird. Und ich könnte da die ganze Woche campen und mir angucken, wie das, was man vorher halt irgendwie nur auf dem Papier gesehen hat oder als Computer 3D-Grafik so, dass das jetzt umgesetzt und geschnitzt wird und irgendwie dann die Treppe von Circus Halligalli ausgefräst wird und aufgebaut wird. Man sieht das, was so vorher auf dem Papier nur da war, wird aufgebaut. Und da denke ich mir, es ist doch der geilste Beruf der Welt.
Aber vor allem da...
Wie so ein kleiner Freizeitpark baut man immer auf.
Das stimmt, ja. Also das muss ich auch wirklich sagen. Ich kann alles nur unterschreiben, was ihr gerade gesagt habt. Genau so geht's mir auch. Und insofern natürlich sehr unabgewichst.
Ja.
Also was ist das Gegenteil von abgewichst? Angewichst.
Ich weiß es nicht.
Wir sind angewichste Showmäuse vielleicht. Und wir haben, glaube ich, da dasselbe Gefühl. Und du schickst mir dann ja auch immer die Bilder. Ne? Das heißt, du kriegst das wahrscheinlich auch. Thomas ist praktisch 24 Stunden vor Ort.
Ja.
Wie damals, kennt ihr noch diese Wendler-Doku, wo der Vater von Claudia Norberg immer den Bau begutachtet hat.
Mhm.
Von seiner Villa in Dienstlagen, die dann jetzt, sagen wir mal, gar nicht so gut gealtert ist. So ähnlich ist es dann, dass Thomas die ganze Zeit da ist und halt guckt und so ein bisschen dem Studiobau auf die Finger schaut und uns die ganze Zeit Fotos schickt und das mit einer Begeisterung, die wirklich glücklich macht.
Ja. Ja. Aber Leute, wir sind ja auch ein Podcast, der auch die Schattenseiten des Showbusiness beleuchtet.
Mhm. Bitte?
Ja.
Wir?
Und ich sag jetzt mal so, ich hab das Promi-Sein, ne, nicht einfach so ein Hobby ist, sondern auch harter Beruf.
Das ist schön, dass du das endlich mal anerkennst, dass das endlich mal anerkannt wird hier, dass man nicht immer da so steht und das immer so...
Aber ich rede nicht von so Promis wie du oder Joko. Ich rede von Melanie Müller. Kennt ihr die noch?
Ja, stimmt, ja.
Die
ja,
Melanie klar, Müller, die, ja. Big Brother und Co. etc.
Dschungelcamp
auch. Die hat jetzt mittlerweile ein Kind und früher die Busenfilme gemacht.
Richtig, hat Busenfilme gemacht. Und die ist ja Celebrity und irgendwie auch so eine Ballermann-Sängerin. Und ich glaube, die hat gerade wegen Corona so ein bisschen Stress und will aber nicht mehr in den alten Beruf zurück, hätte ich so den...
Erotische Filme.
Ja.
Und jetzt habe ich ein
Posting gekriegt und sie bietet folgende Dienstleistung an. Sommer 2020 ohne Veranstaltung. 2 Ausrufezeichen. Aber nicht für euch. Bucht mich für eure Garten-, Geburtstags-, Schlager-, Mallorca-Vereinsparty oder in der Nachbarkneipe. Volle Party-Power. Live-Act auf Wunsch, DJ. Auf Wunsch, DJ. Und dann die Booking-Nummer, kann ich jetzt auch sagen, booking@melanie-m.de. Und da kann man sich die Privatparty mit Melli Müller, kann man sich buchen für den eigenen Geburtstag etc. Ach. Und ich bin so hin und her gerissen. Auf der einen Seite...
Also mir muss es nicht schenken, Schmitti. Nicht, dass du jetzt... Also ich will es nicht.
Naja, ich möchte aber lieber mal drüber reden. So, es ist... Ich finde es auf der einen Seite gut, weil sie wirklich ihren Job auch als Beruf ergreift und sagst, okay, wir können im Moment, muss ich alternative Wege gehen. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es für mich, ich kriege eine Blitzdepression, wenn ich dran denke, dass sie in irgendeinem Garten steht von irgendwelchen Assis und da für 10 Leute irgendwie die Ballermann-Hits aufführt und versucht, die irgendwie so zu animieren, dass da jetzt gleich hier die Schaumparty losgeht. Aber es ist halt leider nur der Brandenburger Garten. Brandenburg jetzt ist auch nicht despektierlich gemeint. Es könnte auch der Saarländische Garten sein oder was.
Ja.
Und ja, das ist gleichzeitig zeigt das so den Schatten über dem Showbusiness und dass da irgendwie das Licht ganz schnell
guck
ausgeht.
Guck mal, Gunter Gabriel hat sich auf diese Weise aus dem Loch gesungen. Ja,
der hatte, Insolvenz, richtig.
Also Insolvenz, der hatte, glaube ich, irgendwas 100.000 Euro Schulden oder zwei oder mehr oder keine Ahnung, wahrscheinlich eine ganze Menge. Und der hat dann immer gesagt, er macht jetzt Wohnzimmerkonzert. Das war so einer der ersten, wo man das so gehört hat. Und der hat, glaube ich, 1.000 Mark
genau,
oder Euro.
Genau, 1.000 Euro, ja.
1.000 Euro für jeden Auftritt. Und dann gab es da so ein Standardprogramm und das hat er halt einfach durchgezogen, wie ein altes Showpferd. Und hatte wohl auch Freude daran, nehme ich mal an. Und hat das so lange gemacht, bis er keine Schulden mehr hatte. Und da muss ich sagen, irgendwie gut. Also, warum denn nicht? Warum, man kann ja natürlich auch irgendwie in die Privatinsolvenz, andere Leute haben dann auch keine Wahl, auch in anderen familiären Umfeld habe ich sowas schon mal mitbekommen und so, und dann geht's ja manchmal nicht anders. Aber zu sagen, naja, ich kann ja was, und das mache ich jetzt eben, das kann euch jetzt gefallen oder kann euch nicht gefallen, könnt ihr ja überlegen, finde ich irgendwie respektabel, wenn man so drüber nachdenkt.
Ja. Ja, das finde ich auch. Aber gleichzeitig schwingt auch so ein bisschen Wehmut mit, wenn man sieht, wie sie Ballermann in irgendeinem Garten für eine Geburtstagsparty. Das ist, ich bin so hin und her gerissen.
Fragen an den Prominenten.
Wenn du jetzt in der Situation wärst, Klaas, was würdest du als Dienstleistung anbieten, um dich da praktisch am eigenen Arsch wieder rauszuziehen aus dem Schlamassel?
Haare schneiden. Vielleicht.
Aber würdest du das so auch so eventig aufziehen? Kultfriseur aus ehemals aus TV? Also, schneidet dir die Haare?
Ich habe ja exakt diese Rolle schon mal gespielt. Ich habe mir sowas ja schon mal, also es wurde sich für mich ausgedacht, aber ich habe natürlich ein bisschen daran mit überlegt. Ich habe ja mal bei der NDR-Serie Jennifer Sehnsucht nach was Besseres, die ich persönlich immer sehr witzig finde, da durfte ich ja mitspielen. Und da war es so, dass Ingo A., bekannt aus Big Brother, 2. bei Big Brother war der und war eigentlich Friseur, ist dann aber bekannt geworden und hat dann nochmal bei Promi-Dinner mitgemacht, nicht in der Promi-Version, sondern also beim perfekten Dinner hat er mitgemacht.
Normalen.
Genau, weil für die Promi-Version hat das dann nicht mehr gereicht, aber er ist dann noch einmal zurück ins Fernsehen, dass er beim perfekten Dinner als normaler Kandidat mitgemacht hat. Und von diesem Ruhm hat er sich einiges versprochen, hat dann gesagt, ja, er zieht ja auch Leute und ist dann in einen Friseursalon zurück und hat den Herr und Care genannt. Und hat dann da Olli Dittrich in seiner Rolle als Dietmar Brehme beerbt.
Aber das war jetzt gar nicht
und
die Frage.
Und hat dann Container Ingo gemacht.
Ja, aber
und ich habe das ja alles einmal durchgespielt. Ich weiß ja, wie das ist. Und dann gab es praktisch, und das kommt dann ja dazu, dann gab es in der Handlung dieser Serie, und so wäre das ja auch im echten Leben, gab es dann in der örtlichen Disco eine Veranstaltung, das in Neu-Wulmsdorf, so heißt das der Ort. Und dann gab es The Voice of Wulmsdorf.
Ja.
Und dann wurde praktisch The Voice nochmal nachgespielt in der örtlichen Disco. Dann war der Disco-Besitzer einer der Jurymitglieder. Ingo A. war einer der Mitglieder und der echte Olaf der Flipper.
Olaf Manuflewski
war in echt da.
Ja.
Und die drei waren, so wäre das ja in echt. Also,
so wäre das, Klaas, jetzt
das
ernsthaft.
Kann ich nicht.
Du sagst das jetzt gerade sehr begeistert und die Serie ist auch super. Aber sag mal ganz konkret, was würdest du machen, wenn da auf einmal der Ofen ausginge?
Ich würde mir irgendwas anderes überlegen. Ich würde jetzt nicht noch verkrampft irgendwie an dem Fernsehdasein festhalten. Nee, würde ich nicht machen. Jetzt ganz
aber du bräuchtest Geld. Du hast dann auch so Schulden wie Gunter Gabel, du musst jetzt ran.
Ja,
Was passiert dann?
Ich würde mir
Tag 1.
Ja, weiß nicht, Tag 1 würde ich erstmal da sitzen und grübeln.
Erstmal sacken lassen.
Ja, ein bisschen googeln.
Arno Dübelstein, erstmal 30 Jahre sacken lassen, den Schreck.
Ich weiß nicht, aber ich würde nicht jetzt, und das sieht man ja öfter mal, das ist ja tatsächlich eine Sache, da muss man sich ja zu entscheiden. Wenn man in irgendeiner Form im Fernsehen aktiv ist und dann das nicht mehr so machen kann, wie man eigentlich gerne wollte, dann kann man sich natürlich überlegen, ob man jetzt noch vor 3 Leuten da irgendwo auftritt und das irgendwie so weiter durchzieht, bis irgendwann mal wieder man auf eine Goldader stößt oder so. Dazu würde mir vielleicht auch ein bisschen die Persönlichkeit fehlen. Dazu hätte ich nicht genug Durchhaltevermögen und mir wäre es dann peinlich und so. Und dann würde ich es lieber ganz sein lassen. Da würde mir schon irgendwas einfallen. Ich würde einen normalen Beruf machen. Keine Ahnung, ich kenne ja irgendwie genug Leute, wo ich da so mithelfen kann irgendwo, dass die mir so das so ermöglichen, dass ich so ein okayes, normales Leben habe, mit dem ich dann auch zufrieden wäre, glaube ich. Damit könnte ich dann abstimmen, würde ich sagen, naja, war ja schön alles wunderbar, they can't take that away from me, aber jetzt mache ich halt wieder was anderes.
Ich glaub's dir sogar.
Glaube ich dir auch.
Ich glaube, du könntest auch wieder irgendwie so, ich sag jetzt mal, den Lebensstil reduzieren.
Müsste ich auch nicht so sehr, also weil es ist jetzt nicht überall, du dich. Also so viel Kohle. Es gibt so 2-3 Sachen, für die man so absurd Geld ausgibt und das würde ich dann wieder sein lassen. Aber jetzt zum Beispiel so losgehen und mir irgendwelche Kacke für mein Wohnzimmer kaufen, so irgendwelche Technik-Scheiß und so, ne? Diese ganze, das zum Beispiel, das würde mir nicht über die Finger gehen, dafür Geld auszugeben. Für so einen Mount. 2000 Euro bezahlt.
Und hab für ich diese. Nicht. Jakob könnte es nicht. Du wärst richtig gefickt.
Ja, ich wäre im Arsch. Also ja, wäre im Arsch. Weil ich habe ja nichts. Abgebrochenes Jurastudium. Was soll ich machen?
Ich habe ja auch nichts. Ist doch egal. Also ich.
Nee, aber Moment mal. Du kannst wirklich in einem Friseursalon. Du könntest sogar durch deine dann noch eben Prominenz, die mal da war, in so einem feinen Friseursalon arbeiten.
Also du hast ja ein abgebrochenes Jurastudium. Ja. Du
Was
wärst aber, ja, nee, Moment. Du wärst mit einem abgebrochenen Jurastudium ein besserer Richter am Bundesverfassungsgericht als ich Friseur.
das kann sein. Aber auch nicht ganz. Also ich fall da wirklich, also tief. Ich würde da durch die Schrebergärten. Aber auch mit was? Was soll ich denn aufführen? Um Gottes Willen!
Aber dieses tief fallen nach einer Prominenz, ne, das hatte ich jetzt schon auf Mallorca. Und zwar, ihr habt ja so einen Schrecken, also du mahnst mich ja auch immer zurecht, dass ich jetzt auch so ein bisschen aufpassen muss und man steht ja in der Öffentlichkeit und da dachte ich ganz kurz schon, uiuiui, wirst du auf deine alten Tage vielleicht sogar noch prominent. Und dann bin ich nach Mallorca geflogen und da habe ich mich so wie Inspektor Clouseau so an den Hauswänden entlang geschrammt, damit ich nicht erkannt werde von den deutschen
Gewinner von The Voice Senior.
Ja. Und hab gedacht, oh Gott, was ist denn, man kriegt das ja durch Corona gar nicht so mit. Also wir babbeln hier das Mikrofon voll und dann kommt man auf einmal raus und dann ist man ein Superstar, hat's gar nicht gemerkt, wie bei Big Brother, Slutko. So habe ich gedacht, vielleicht geht's mir so. Ja. Dann war ich auf Malle, hab da meinen Sangria getrunken und ich hatte da wirklich Angst. Du hast mir da so ein bisschen Angst gemacht, was das heißt, wenn man da in die Öffentlichkeit tritt nach der langen Corona-Pause und viele deutsche Touristen auf Malle. Und deswegen immer so ein bisschen vorsichtig rum, die Kappe ins Gesicht gezogen und so und gedacht, oh Gott, bitte. Und irgendwann ist es dann passiert. Dann merkt man so, man spürt das. Du hast es mir schon öfter mal erzählt, aber man spürt das, wenn Leute da einen beobachten, wie der weiße Hai so um einen rum schlawenzeln, sich nicht, ist das nicht. Und dann kommt einer und meinte so, Junge, du bist es, ne? Du bist es, oder? Und ich sag, ja, du bist es, ey. Sag mir nochmal, Dietmar oder Torben? Ich so, was? Wir haben uns doch mal auf der Party getroffen in München da. Von dem Tobias.
In der Phase steckst du.
Ich so, nee, also da war ich bestimmt nicht. Und dann meinte er, woher kenne ich dich denn? Und dann war das Deprimierendste, was man machen kann.
Das ist so peinlich.
Dass man so sagen muss,
du bist in der Beweispflicht, dass du bist.
Ja.
Ja, hau
da muss man so sagen, vielleicht Joko und Klaas, vielleicht so. Und dann hat man richtig gemerkt, da klingelt's gar nicht bei ihm. Also so gar nicht. Er hält mich immer noch für Dietmar. Und dann ist er so ein bisschen weggelaufen. Das war alles so sehr unbefriedigend. Dann meint er, kommt er nochmal zurück. Dann meint er, jetzt. Ja, das mit Joko und Klaas, ne? Und dann ist er gegangen.
Oh, oh Gott.
Ein einziger Horror. Du steckst in dieser ganz entwürdigenden Phase fest. Also du musst jetzt aufpassen, dass du da nicht bleibst. Also entweder musst du drunter oder drüber. Aber wenn du jetzt da festhängst, es ist so richtig scheiße. Also entweder musst du jetzt dich ein bisschen mehr trauen und ein bisschen mehr machen, dass die Leute dich wenigstens zuordnen können und dass du nicht nur so ein habe ich schon mal gesehen Typ bist, weil das nervt saumäßig. Du bist jetzt in dieser Phase, wo man sagt, hast du in Göttingen studiert? In dieser Phase.
Aber habe ich wirklich erlebt, noch vor Corona war ich in der Bahn, dann kommt jemand auf mich zugeschossen und sagt, kennen wir uns nicht vom Institut? Ich war an vielen Orten im Leben, aber noch nie in einem Institut. Das muss ich wohl sagen, ne? Und da muss man auch da muss man das so selber aufklären. Und dann noch bei jemandem, der in Instituten ist, und dann sagen, nee, ich bin hier so ein Idiot vom Fernsehen.
Gibt nichts Schlimmeres.
Nee. Naja, eben, und deswegen, also man muss gucken, dass man jetzt, du hast dich richtig mit deiner Karre so im Dreck festgefahren. Ja. Du musst jetzt, entweder muss ich dich schieben, oder Jakob muss dich zurückziehen. Eins von beiden, aber du musst jetzt aus dieser Ecke da raus.
Ich bin für zurückziehen, weil ich dachte auch, so schlimm kann es ja noch nicht sein, wenn im ganzen Urlaub werde ich von einem erkannt, der mich aber für Dietmar hält. Dann kann es ja sein, dass ich mein Promi-Status ist noch nicht so, dass ich da jetzt irgendwie ernsthafte Probleme kriege.
Schöner Folgentitel, Dietmar bist du's.
Aber ich habe auch gemerkt, als er mich da gefragt hat, woher er mich dann kennt, ne? Da gibt es ja so zwei Möglichkeiten, dass ich irgendwie sage, du, keine Ahnung, ne? Oder man sagt halt, was ich gemeint, ja, also vielleicht durch Joko und Klaas, auch peinlich.
Ja.
Aber dieses, ja, keine Ahnung, da kam ich mir dann vor, wie, ich finde, das dürfen nur so Hollywood-Stars sagen, die so eine Ultra-Prominenz haben, die dürfen dann sagen, du, keine Ahnung, woher du mich kennst, ne? Mir kam das so arrogant vor, dann so zu machen, als wäre es ausgeschlossen, dass er mich irgendwann mal gesehen hat oder gehört hat.
Sag mal, was ich immer fragen wollte, ist, wenn ihr hier euch mal einzelne Parts aus diesem Podcast hier anhört oder wenn ihr hier so dabei seid und sowas, ne?
Ja.
Was ist euch an diesem Podcast und an euch in diesem Podcast peinlich? Welche Art zu sein oder... Was sind die Facetten von euch, die hier durch den Podcast so rauskommen, die ihr euch dann anhört und denkt, oh, peinlich. Was stört euch an euch selber, wenn ihr euch so abhört?
Na, ich zum Beispiel habe den Eindruck, wenn man das hört, dann denkt man auf keinen Fall, ich bin ein cooler, lässiger Typ.
Nee. Und das vielleicht bist du kein cooler, lässiger Typ.
Ja, aber ich habe daran mal gedacht.
Du bist nicht so ein Hang-Loose-Typ.
Ja, aber das wäre ich vielleicht gern. Und ich sehe das dann, wenn ich das hin und wieder mal höre, dann sehe ich das so bestätigt. Und
das ist
dann
ein verräterisches Medium, ne?
Absolut, Podcast, dann sehe ich, das ist ja traurig eigentlich, dass ich das nicht bin.
Du hältst dich selber eher für so einen Surf-Dude.
Nein, ich wäre gern lässiger. Aber ich bin eben der mit dem Roboter für die Fenster. Und ich will einfach nur Cappuccino trinken, meine Ruhe haben.
Aber du hängst auch dein Handtuch über eine Tür. Vergiss das mal nicht.
Auch das. Und das ist jetzt ein gutes Beispiel. Jetzt ist es passiert. Jetzt ist es wieder raus, ne?
Ja.
Die Leute haben es gehört.
Okay, vorbei. Das heißt, deine Selbsterkenntnis insofern bitter, als dass du dich selber für einen wesentlich lockeren Typen hältst oder gerne wärst, als du tatsächlich bist. Und weil Podcast eben ein, gerade auch so lange Podcast und so regelmäßig, ist ein verräterisches Medium, wenn man also nur so ein ganz bisschen zwischen den Zeilen hören kann, wenn man ein bisschen Menschenkenntnis hat, ein bisschen deuten kann, ein bisschen Puzzleteile der einzelnen Geschichten und Charakterzüge zusammensetzen kann, dann zeichnet sich eben irgendwann das echte, wahre Bild.
Und die Leute wissen mehr über mich, als mir lieb ist.
Als du selber vielleicht auch. Natürlich viel objektiver an dich herangehen.
Ja.
Natürlich kennen die jetzt nicht irgendwelche privaten Anekdoten, die du ja selber entscheiden kannst, ob du sie erzählst oder nicht, ja. So. Aber trotzdem können die natürlich ein Bild von dir zeichnen anhand all dieser kleinen Stimmungen, die so von dir ausgehen.
Ja.
Und das ist es, was dich in der Überprüfung ein bisschen traurig macht, weil du wärst gerne ein anderer.
Ich kann dann nicht mehr so tun, als wäre ich ein anderer.
Ja, ne? Das stimmt. Ja, das ist vorbei dann.
Das ist vorbei.
Genau. Du bist also, worauf ihr beide zulauft, ist übrigens, ihr seid keine mysteriösen Menschen mehr. Ihr könnt jetzt immer noch oder konntet euer Leben lang, ich konnte das noch nie, irgendwo so in der Bahn sitzen, auf einer Parkbank sitzen, in einem Cappuccino trinken, in einem Café und ihr könnt so ein bisschen mysteriös sein. Ja. Ihr könntet praktisch alles sein. Wie das diese Leute, die beurteilt werden bei Annie Hall, wo du gesagt hast, der könnte dies sein, der könnte das sein. Ihr seid so eine Projektionsfläche für das, was jemand in euch sieht und das könnt ihr natürlich triggern, indem ihr euch in einer gewissen Weise verhaltet.
So wie man sich als Student mal mit der Le Monde ins Café gesetzt hat, wo man gar nichts verstanden hat.
So.
Wollte man gern so...
Hast du das gemacht?
Also ich habe das jetzt hab ich nicht gemacht. Aber
also
ich
der
hab
Zug,
schon,
dass du ein cooler Typ bist, der ist schon viel früher abgefahren.
Aber kennst du, dass man so als Student so versucht, sich so ein bisschen...
Naja, dass man so ein bisschen ausprobiert, wer man sein kann. Naja, ja, man schon, das ja, dass man,
ja, das
dass
ist
man
die ganze
so,
Pubertät.
Ja, ja, dass man sich so Persönlichkeiten ausdenkt. Ja, aber mit der Pubertät, das ist jetzt mal ein Kapitel für sich. Ja. Peinlich wird es ja später dann. Ja. Wenn man so probiert, irgendwie irgendwer zu sein, der man nicht ist.
Ich bin jemand, der eben mal so Camus liest.
Ja, und das ist halt vorbei, weil jeder weiß, ihr seid die Sabbelheinis aus dem Podcast und bei mir ist es auch, also der Idiot da von ProSieben. Und,
aber ich würde es gerne noch von Schmitti hören, wofür er sich schämt.
Wofür schämst du dich?
Also bei mir, ich kann da keinen Satz hören, ohne dass ich quasi die schlimmsten Kritiken darüber selber im Kopf schreibe. Also ich bin der wirklich so richtiger Drunterkommentierer der übelsten Sorte, bin ich für meine eigenen Sätze und Worte. So. Und ich muss immer, ich höre das und ich bewundere euch beide. Und ich wusste ja von Anfang an, wenn ich hier antrete bei diesem Podcast, ihr beide, der eine 15 Jahre beim Radio, der andere ist hier der Fernsehstar und so. Ich komme rhetorisch da mit euch nicht mit. Ne? Und ich bewundere euch dann immer und dann denke ich, oh, was für ein schöner, sauberer Satz der Jakob da gesprochen hat. Und der Klaas jetzt wieder so pointiert. Und da komme ich und sage so Halbsätze, stottert da rum. Und dann muss ich immer, das ist der Moment, wo ich ausmache, vorher aber im Gedanken noch drunter kommentiere, was das für ein Arschloch ist.
Aber es ist bisher bei den Gedanken geblieben, ja?
Ja.
Ich hätte wirklich Sorge, dass eines Tages du selber dich beleidigst. Boah, so ein Arschloch, Wichser.
Ja. Ja.
Meinst du, so ein Thomas Schmidt-Troll-Account?
Ja, Fotze.
Fotzenjunge.
Ja.
Ja, aber ich habe damit meinen Frieden geschlossen. Ich finde das alles so, ich kann es mittlerweile hören und ich denke mir, ich irgendwie, ihr werdet nicht so perfekt ohne mich.
Aber ist das nicht auch der Grund, warum man Podcast hört? Also, weil man da so drüber nachdenken kann, was das für Leute sind? Also, das geht mir ja genauso, wenn ich Podcast höre. Dann ist dann einmal das, was erzählt wird, und dann analysiert man so rum. Und
ja, vor allen Dingen so welche. Also ich meine, guck mal, bei uns ist ja, sagen wir, da haben wir die Flinte ja schon viel früher ins Korn geschmissen. Also wir tun ja gar nicht mehr so cool irgendwie. Ja. Schon seit Jahren nicht mehr. Also ich habe jetzt.
Weil ich werde nächste Woche nehme ich mir vor, werde ich mal was Cooles erzählen von mir.
Ja, erzähl was Cooles.
Dass ihr so richtig staunt.
Aber ja, gut, aber das wird am Ende jetzt in der großen Gesamtwahrnehmung wird das nicht mehr viel bringen.
Weißt du nicht.
Nee, warte mal eben. Und dann ist ja so, dass wir eigentlich schon relativ früh gesagt haben, komm, egal, dann sind wir halt da bei ProSieben und machen uns da irgendwie da, hauen uns da ein Ei auf den Kopf. Das ist dann eben so, also was will man da verteidigen jetzt noch mit so einer vorgespielten Coolness? Ne? Das ist ja irgendwie auch. Aber ganz schön, ne? Jetzt, ich habe jetzt nicht mehr so einen Stress. Aber es gibt ja Leute, und auch weil ich so früh angefangen habe, ne? Ich hab keine coolen Freunde von früher mehr. Weißt du, mit denen ich irgendwas beweisen muss. Ich kenne die alle ja nicht, haben nie kennengelernt, weil ich immer schon der andere war. Und aber es gibt ja manchmal Leute, die dann doch irgendwie super cool sein müssen, weil das so auch dazu gehört, was die so machen. Die müssen halt so irgendwie wer sein und so. Mhm. Und kriegen das auch hin und malen da tolle Bilder. Aber so Interviews oder eben auch Podcast und so, ist es ja schön, weil das halt verräterisch ist.
Ja.
Man kann nicht anders als durchhören, was wirklich los ist. Man kann noch so ein witziger Internet-Heini sein. Podcast räumt da den Tisch ab und sagt, das bist du in echt.
Hättest du in deiner Fernsehkarriere, also wenn du nochmal bei Null anfangen könntest und dir würde alles offen stehen, was für ein Typ von Fernsehstar wärst du am liebsten?
So,
ist das
wie,
was du
so
machst?
Wie jetzt.
Ach, das ist ja schön, das ist ja befriedigend.
Ja, sicher. Also weil hilft ja nichts.
Also jetzt nicht irgendwie, ach, jetzt mal, wenn ich so als der Schlaue gelten würde. So, du wärst so der geilere Günther Jauch. So.
Richard David Precht. Ja, genau.
Alle denken, der
so
schlauste
ein,
Deutsche.
Ist das für euch so eine Schublade? Günther Jauch und Richard David
irgendwie
Precht.
Schon,
ist das so,
ja, irgendwie schon. Ja? So ein menschlicher Opel. Im Schlau.
Ja, dann merkt er ja schon. Also ich glaube, man hat da keine Wahl. Man kann halt, also ich glaube, dass man sich irgendwann sich selber ergeben muss. Und dann ist es eben so. Und entweder man findet das dann okay mit allen Verbesserungen, die man dann hoffentlich im Laufe der Zeit noch an sich vornimmt.
Ja.
Und da hört es auch nie auf. Also es ist weiterhin ein Prozess.
Ja.
Und ich werde nicht aufhören, Kritik auch von mir selber an mich entgegenzunehmen.
Du
so ähnlich das drunter kommentieren des Lebens. Das werde ich auch weiterhin bei mir machen. Und ich probiere natürlich irgendwie, das so, dass man sich jetzt nicht verschlechtert, sondern im Idealfall besser wird in irgendetwas, was man für sich selber definiert hat. Aber im Wesentlichen glaube ich, wenn man so tut, als ob, dass fällt irgendwann in sich zusammen, früher oder später. Das funktioniert dann nicht und dann trennt sich die Spreu vom Weizen, die dann immer noch so tun, als ob da irgendwo zu Hause.
Oder also meinst du, wenn wir...
Man hatte keine Wahl, ne? Man ist so, wie man ist.
Wenn die Karriere irgendwo zwischen dem nackten Walross und dem, ich hau mir ein Ei auf den Kopf, da würdest du aber sagen, das war schon nah an deinem Charakter.
Ja, sicher.
Da musstest du dich jetzt nicht 10 Jahre verstellen oder nee, so. Wir haben dich da nicht in eine Ecke gedrängt, die du gar nicht sein wolltest.
Also manchmal definiert man sich ja auch durch Ablehnung. Also manchmal erkennt man ja auch so eine Art, ihr wart mir manchmal auch ein Negativ. Mhm. Ja, ich konnte mich praktisch an euch, konnte ich mich profilieren.
Ja.
Ne? Also wenn so ein Walross neben einem liegt, dann ist es ja nicht so, oder Joko. Das war nur ein Witzchen.
Ja,
war
ein
das,
Witzchen, ne?
Ein
ja.
kleiner Spaß. Ja. Wird mir wohl auch mal erlaubt, dass ja. ich beim Podcast ja, so einen ja. kleinen Spaß mal mache. Ja. Aber dass man irgendetwas neben sich hat.
Kann man ja auch sich abgrenzen.
Irgendetwas
ne?
neben sich hat, ja. wodurch es einfacher ist als der Schlaue. Zum Beispiel wie das Walross, nicht?
Ja.
So, neben so einem Künstler, dessen Arsch hinten aus dem Walross-Kostüm guckt, wirkt man wie der Belesenere ja. von den beiden.
Wie der Seriöse.
Ja. Und ich glaube, darauf kommt es an, dass man sich also Verhältnismäßigkeiten schafft.
Das ist aber super gefährlich. Das ist ganz dünnes Eis.
Naja, klar. Weil vor allem, wenn man rausgeht. Sobald er weg ist, ist man wieder der Idiot. Ne?
In der Theorie müsstest du jetzt zu Promi Big Brother gehen.
Ja.
Und danach wärst du ein Intellektueller.
Ja, man muss...
Es wäre so. Halt, stopp. Es wäre so. Wenn du in das Promi Big Brother gehen würdest,
nee, da
dann, dann würde dein Ruf natürlich leiden.
Ja.
Aber du wärst da definitiv der Schlauste, der Souveränste.
Ja, der einäugige König unter den Blinden wäre ich.
Und die Leute würden dich aber wahrscheinlich, also du würdest schon sinken im Ansehen. Ja.
Natürlich. Ja. Und ich würde das wäre natürlich scheiße, weil ich würde ja kein Gespräch führen. Ich würde nur über praktische Sachen reden nach dem Motto, willst du erst ins Bad oder ich?
Ja.
Entschuldigung, kann ich mal dazu der Schublade?
Ja.
Wem gehört denn die Tasse hier?
Ja.
So eine Sachen würde ich sagen. Und ansonsten würde ich mich an keinen inhaltlichen Gesprächen beteiligen, sondern ich würde nur Organisatorisches besprechen und ansonsten in mir selbst wohnen.
Ich gucke gerade wieder Kampf der Reality Stars.
Das gucke ich zum Beispiel nicht.
Ja, herzlichen Glückwunsch, das ist aber sehr gut. Es ist aber gerade ja wirklich viel los. Also jeder, der irgendwie Promi ist, kann unterkommen in diesem Sommer.
Ja.
Es gibt so viele Sommerhaus der Stars in den Startlöchern, Kampf der Reality Stars, Promi
Big
Brother.
Das ist auch wichtig, dass
man
sich um die kümmert, das finde ich schon wichtig. Ja, dass man jetzt hier nicht alle auf die Welt setzt.
Dass sie nicht in der Gartenparty singen müssen.
Es ist aber wirklich so, dass du hast vollkommen recht. Ja. Wenn ich das kurz, dann musst du gleich mal erzählen, was das eigentlich ist. Aber ich finde es voll gut, dass man eine Nachhaltigkeit auch da in diesem Bereich hat. Man produziert jedes Jahr einen neuen Bachelor beispielsweise.
Ja.
Ja, und die Alten, die sterben ja nicht aus. Die sind ja auch noch da.
Ja.
Das heißt, irgendwann, man denkt mal Richtung 2040 oder 2045, wie viele Bachelor da frei rumlaufen. Ehemalige Bachelor, aktuelle Bachelor. Und die müssen ja noch irgendwas im Bachelor AD. Die müssen ja noch irgendwas machen. Und da würde ich jetzt schon mal sagen, könnte man schon mal perspektivisch irgendwie Wangerooge evakuieren und einfach sagen, das wird zum Beispiel irgendwann mal die Bachelorinsel.
Oh,
dass man halt,
toll,
dass man halt weiß, denen geht's gut und so, und da schickt man einmal die Woche ein Kamerateam hin.
Eine eigene Abteilung im Europapark.
Oh.
So, weißt du, da gibt's die Schweiz.
Skandinavien Bachelor.
Bachelorland.
Das ist gut, das ist eine sehr gute Idee.
Ja. Ja. Aber ich habe mir, also ich gucke diese Formate halt für mein Leben gern und ich habe mir aber immer schon gedacht, ich würde da auch reingehen und hätte wahrscheinlich so die Agenda. Erstmal ein bisschen so abwarten, so ein bisschen schlau wirken, indem man sich an den richtigen Stellen zurückhält und mal nicht irgendwie der große Töser macht und so. Ich bin mir aber relativ sicher, zu dem Schluss bin ich gekommen, dass ich so ab Tag 3 oder 4 ausrasten
du
würde.
Du flippst aus, ja.
Und
definitiv,
dann auch das wahre Gesicht zeigen und alles. Und dann käme ich raus, so wie...
Jürgen Milski?
Nee, schlimmer, wie Willi Herren aus dem Sommerhaus der Stars. Der brauchte Polizeischutz, erzählt er bei Kampf der Reality Stars, weil er sich da halt irgendwie so...
Der hat sich auch schlimm verhalten. Ganz fieser Möb da.
Was hat er da
Sommerhaus.
Gemacht? Was hat er da gemacht?
Nee, der war, kurz, das kann man jetzt nicht so ins Detail, aber er war im Grunde der Joe Gerner des Sommerhauses. Alle gegeneinander aufgewiegelt, hinten rum, vorne rum, alle so Terz gemacht ohne Ende. Ne?
Und er trifft jetzt in diesem Kampf der Reality Stars die härtesten Widersacher aus dem Sommerhaus. Auf die trifft er wieder und wusste es aber vorher nicht. Und allein das ist schon der Grund,
das weshalb
ich
sehr gut,
ich sag nur, Georgina Fleur trifft Willi Herren, trifft Johannes Haller, trifft Jürgen Milski, trifft die Shining-Zwillinge. Das sind so zwei obskure Zwillinge, die sind aus Bauer sucht Frau, haben die rausgecastet.
Die Tribute von Plemplem.
Ja.
Ja, im Grunde ist es wie ein Spin-off vom Sommerhaus der Stars, von dieser mittlerweile recht legendären Staffel im letzten Jahr, wo es wirklich gar nicht so gut lief. insgesamt im Haus, wo die Stimmung nicht so war top
nicht
war.
Nicht so top, ja.
Ja, und aber ich würde ausrasten. Ich glaube, man kann das halt einfach nicht durchhalten. So, man kann sich das vornehmen, da besonnen zu wirken.
Geht
aber
nicht,
nach drei Tagen denkst du dir, ey, fuck you. Und dann wäre ich da auf den Barrikaden. Ne?
Ja, würde ich auch nicht lang.
Kann ich euch nochmal was anderes fragen?
Wann die Bootsfahrt losgeht?
Ja, da müssen wir auch noch drüber reden.
Da werden wir später noch drüber reden, wann die Bootsfahrt losgeht, damit wir uns das merken, wann abgelegt wird.
Heute gibt's alle Infos zur Bootsfahrt. Erstmal Punkt 1, findet sie statt und so weiter. Nee, alle Infos noch.
Klar,
alle Infos noch danach.
Nee, ich will nur was anderes noch wissen. Ja. Was ist los mit Kai Pflaume?
Wie weit ist es soll mit ihm los sein?
Der, also, was macht der da? Der, ich habe das Gefühl, der ist wie in so einem Film ins Internet hineingesogen worden und läuft da jetzt durch jeden einzelnen Account und hat sich da drin verlaufen.
Der wohnt da jetzt.
Der wohnt da drin. Man hat, es gibt doch diesen Film, wo die Leute in diesen Fernseher reingezogen werden und wo die da so durch die einzelnen Kanäle so rumlaufen und dann so eine Art Spiel da machen müssen und das alles ist saugefährlich.
Jumanji.
So, ja, das ist so eine Art Instagram-Jumanji. Der hat irgendwo ein altes Handy im Garten gefunden, hat dann da, neugierig wie er ist, da drauf gedrückt.
Da ist der Blitz eingeschlagen.
Da ist der Blitz eingeschlagen, in Kai Pflaume Sneakers ist der Blitz eingeschlagen. Und dann hat man ihn da reingezogen in Instagram und seitdem ist er da drin gefangen. Man kann keinen Account mehr von deutschen Influencern aufmachen, ohne dass Kai Pflaume hilfesuchend im Hintergrund steht.
Ja. Joggt, Porridge isst.
Alles, der war mit Montana Black frühstücken.
Ja.
Und mit irgendeinem so anderen ist er
mit
dann...
Mit Knossi war der Schnitzel essen.
Mit Knossi war Schnitzel essen. Ist der gefangen im Instagram?
Sag mal, müssen
wir ihn rausholen? Ja. Was muss man jetzt machen? Ich kenn
müssen
mich
wir
mit
ihm
Thomas,
helfen?
Thomas, ich habe technisch, fehlt mir die Grundlage. Wie holen wir Kai Pflaume aus dem Internet zurück? Die ARD, wenn die Sommerpause vorbei ist, dann wird die ARD sagen, wo ist Kai Pflaume?
Stimmt, ja.
Den kann man ja nicht mal mehr anrufen. Ja. Da muss man ins Internet, da müssen sie sich einen Internetzugang bei der ARD machen, damit die überhaupt noch ihren Kai Pflaume mal wiederfinden.
Wen schicken die, um den zu suchen?
Ja. Der macht eine Irrfahrt auf der Datenautobahn.
Muss da Jens Riewer auch ins Internet und da mal suchen?
Das ist wie früher, das ist eigentlich wie bei O.J. Simpson. Nur auf der Datenautobahn. Oben, die Helikopter sind drüber und Kai Pflaume ist nur noch Nullen und Einsen, ist er. Und ist weg.
Was ist denn, wenn die wirklich wie bei Jumanji so, wenn er gefangen ist? Also vielleicht muss er uns mal irgendein Zeichen geben, wenn er sich mit Knossi trifft oder so, dass er da raus will. Und dann können wir mal irgendwie gucken, wie wir ihn da rausholen können.
Wie kriegen wir den da raus? Ja, und vor allem, der läuft ja immer schon, man sieht ja schon, er rennt. Ja. Er rennt jeden Tag, das kann man sehen bei Instagram, rennt er 12 Kilometer mit einer Pace von 4,30. Das heißt, der Mann rennt um sein Leben, aber er rennt im Kreis. Er kommt nicht raus.
Nee.
Er rennt wie von der Tarantel gestochen und die ganze Welt ignoriert das.
Ja.
Er rennt, schwitzt wie ein Schwein und will einfach nur wieder zurück in die ARD, in die echte Welt.
Ja.
Und er kommt aus diesem Internet nicht mehr raus.
Kai, ein Podcast ist ja auch was, ein digitales Produkt. Wenn du uns hörst, schick uns eine Nachricht. Wir helfen dir. Wir machen uns da auf den Weg. Wir wollen nicht hören irgendwann in der Tagesschau, Moderator Kai Pflaume wurde zuletzt auf Twitch gesehen. Seitdem ist er verschwunden. Das wollen wir nicht hören. Wir kommen, wir holen dich. Wir fahren zum Knossi. Wir fahren zu Monte. Wir holen dich da raus.
Ja. So ist es.
Ja.
Also das ist mir einfach ein
Das
ist
super krass. Du hast recht.
Bedürfnis.
Und weißt, das ist auch wieder so ein Ding, unter aller Augen passiert es.
Ja.
Und du bist der es jetzt mal sieht und anspricht.
Genau, da wird er geliked, völlig gewissenlos wird er rumgeliked und replied und kommentiert.
Ja, ja. Und so kultig, der ist da wieder.
Ja, genau. Und dann steht
der will raus!
Der steht dahinter, Pamela Reif, hat da irgendwie so ein Stretching-Band in der Hand und keiner merkt, dass der Mann am Ende ist.
Ja.
Oh, yeah.
Der will das gar nicht.
Ja.
Gut.
Also melde dich, Kai. Melde dich wirklich.
So, wir haben eine Videobotschaft für dich.
Ja.
Melde dich.
Ja, oder schick uns ein Zeichen. Wir überprüfen alles. Wir gucken alles durch, ob du uns ein Zeichen gibst.
Ja,
Bootsfahrt.
Ja, genau. Was ist mit der Bootsfahrt?
Punkt 1.
Ja.
Findet die Bootsfahrt statt nächste Woche?
Wie ist das jetzt der erste Punkt von... Oder um Punkt 1 findet sie statt.
Ich würde sagen, wenn wir bei Punkt 1, da kann man ja praktisch dann viele andere Punkte abkürzen.
Also Jakob, hier, ich habe eine Wasserflasche in der Hand und ich habe den Drang, die an den Tisch zu zerschlagen und dir in die Fresse zu drücken. Dass du überhaupt
also,
jetzt
Herr
noch
Herr Kinski,
mal,
was ist denn mit Ihnen los?
Dass du jetzt noch mal also machst, als wäre das noch zu diskutieren, ob wir auf das Schlauchboot fahren.
Du dumme Sau!
Weil du ein Arschloch bist, Jakob.
Also Punkt 1, wir fahren.
Ja, wir fahren.
Und wenn ihr weiter so ein Hackback macht, dann rufe ich Melanie Müller an und buche mir die und dann fahre ich mit der nämlich Schlauchboot.
Nein, das soll ja nicht passieren. Klausi, also nächste Woche fahren wir im Boot. Es ist einfach so. Nächste Folge. Nächste Woche ist die letzte Folge der Summer Breeze.
Warte, nächste Woche ist Maria Himmelfahrt.
Da kann nächste ich Woche ist die letzte Folge der Summer Breeze, Schmitty, und da werden wir uns treffen. Wir werden da dein Pusse-Yacht da aufpusten. Wir werden da irgendwas schrauben. Dann werde ich mich da irgendwie unwürdig da von der Kaimauer da irgendein Seil da herablassen, ja, und da irgendwie, ja, so reinplumpsen. Es gibt,
wir haben, weißt du, was wir früher hatten im Krankenhaus? Da hatten wir so Kräne, wo man so Leute ins Bett,
ja, das werde ich vielleicht brauchen.
Das, ich weiß, wie man die bedient, weil ich die immer, ja, da ist richtig mit so, da gibt's so eine Art Mullbinden, sind da so sieht das aus, ne?
Ja.
Und dann hänge ich dich in so eine Art Netz und dann kann ich dich mit so einem Bettkran in die Yacht von Schmidt
lieb
reinmachen.
Das wäre lieb, ja, ich weiß, da mache ich mir am meisten Sorgen, wie ich da reinkomme.
Ja, ja, dann mache ich das.
Das kriegen wir aber hin.
Und dann bringe ich da irgendwie kaltes Bier mit, dann machen wir das halt.
Aber was ihr mitbringen müsst, das sage ich jetzt gleich, weil Klaas jetzt schon wieder in seinen Terminkalender guckt, ne? Ihr müsst Zeit mitbringen.
Wie?
Das ist keine Nummer, die man in einer halben Stunde durch ist. Eine halbe Stunde dauert der Aufbau. Dann gehen wir in das Boot rein, haben Spaß und Sommer. Und dann ist nochmal eine halbe Stunde Rückbau und wir bringen das Boot wieder in meinen Keller zurück, mit dem Bollerwagen.
Eine einzige Scheiße ist das mit dem Boot. Warum hast du dich daran so festgebissen? Du bist doch Opfer deiner eigenen Verbissenheit.
Habt ihr gemerkt, dass Olli Schulz und Jan Böhmermann, ja, die waren jetzt auf dem Boot und haben da eine Podcast-Folge gemacht?
Ja, habe ich gedacht, die armen Schweine.
Nee, habe ich gedacht.
Habe ich gelesen, Mann,
die kriegen,
das
früher, ja, die kriegen das früher hin als wir. Wir reden seit 6 Wochen darüber.
Ja, seit 6 Wochen, ja.
Es ist doch eine Farce.
Nein, wir machen es jetzt als großes Finale.
Ihr macht jetzt das mal, weil das irgendwie schön ist.
Nein, das machen wir nicht, weil es schön ist. Wir machen das als hier großen Abschluss der Summer Breeze, machen wir das.
Was ist, warum habt ihr nicht einfach Fun, mit mir einen Nachmittag zu verbringen, in dem Boot Bier zu trinken? Das ist das Einzige, was ihr machen müsst.
Ja, weil du wie so ein Vater bist, der jetzt nach der Scheidung auf einmal seine Kinder animieren will und das mit einer Aggressivität tut. Das habe ich dir schon mal gesagt.
Aggressiv.
Wir sind jetzt 18 mittlerweile. Wir wollen unsere eigenen Sachen machen. Jetzt brauchst du nicht mehr kommen.
Und dich habe ich auch schon mit einem anderen Boot gesehen. Du fährst mit irgendeiner Gabi rum.
Ja, mein Boot halt.
Ja, lass ja das.
Ich habe ein Boot und bei uns war jetzt da irgendwie, da gab es irgendwie Ärger, weil da welche da so laute Musik und waren besoffen auf dem Boot da irgendwo, ja, da bei uns in der Nähe. So, und da gab es Ärger und seitdem ist da die Wasserschutzpolizei und das Ordnungsamt aktiviert und seitdem müssen alle Boote Namen haben.
Ja.
Ja, und dann habe ich dann gesagt, ja gut, dann schreibe ich da jetzt halt Gabi drauf. Das habe ich jetzt gemacht und jetzt steht Gabi auf meinem Boot. Also wenn ihr irgendwo eine Gabi seht, das bin ich.
Wann machen wir das?
Nächste Woche machen wir das.
Und nehmt ihr euch einen Nachmittag Zeit?
Also, guck mal,
nächste Woche
jetzt
machen
Beispiel,
wir
zum Beispiel Jakob.
Wollen wir jetzt nicht festlegen, da auf die Minute.
Jakob beispielsweise hat ja noch einen anderen Job. Ne? So. Der hat jetzt keinen Urlaub. Ja. Der ist Producer von Late Night Berlin. Wir wollen demnächst mit Late Night Berlin wieder angreifen. Wir müssen angreifen wieder.
Ja, im
weißt
globalen
wir müssen wieder angreifen. Ja. Wir müssen jetzt Anlauf nehmen, 1, 2, 3 Wochen. Und dann müssen wir angreifen. Und dann müssen wir uns festbeißen am Fernsehprogramm.
7. September sind wir wieder dabei.
Aber das Boot ist ja quasi wie ein Feiertag. Das heißt, ihr könnt den eigentlichen Feiertag, den du vorhin genannt hast, den könnt ihr dafür nutzen, für mit LNB wieder anzugreifen.
Das ist Samstag!
Und ihr zieht einfach nur den Spaß von so einem Feiertag ins Boot.
Nix. Wir machen Late Night Berlin gefährlich ehrlich demnächst wieder. Wir müssen richtig jetzt und vorbereiten.
Wir wollen da kein Muschi-Muschi machen. Wir wollen da richtig angreifen.
Ja, ja,
ja. Also, Schmitty, wir machen es wirklich wie die Sonnenuhr. Wir zählen die glücklichen Stunden nur. Und ob das jetzt nur da Aufbau, Abbau, da wollen wir uns jetzt nicht festlegen.
Doch.
Wir sind da auf dem Boot oder machen wir mal. Und dann so eine schöne Podcast-Länge, schöne knappe 45 Minuten.
Oh, ich mach was, wenn ich komme, dann mache ich was super Erwachsenes.
Was denn?
Ich bringe Käse mit. Käse mit so einer Feigensoße.
Oh, lecker. Okay,
gut. Ja, mit so süß.
Finde ich wirklich
scharf.
Lecker.
Ja, weiß ich.
Mit so Nüsschen noch, ne? Walnüsse.
Ja, so ein bisschen so Käse, weißt du,
Brie.
Das ist was richtig Erwachsenes, so ein guter Käse.
Ja.
Und der auch ruhig ein bisschen so nach Käse. Der so ein bisschen auch so was Pikantes hat.
Ja.
So eine pikante Note.
Ey, wir bringen nur Sachen, die Schmitty ärgern, die nicht bodenständig sind. Ich bring Kaviar mit und Champagner.
Das findet er gut, weil das ist sein Klischee von einem Reichen.
Ach so, okay.
Das findet er gut.
Was kann ich
denn produzieren? Du musst was nehmen, was ihn so
Rotwein
ärgert.
Rotwein.
Mangold.
Ja, genau. Ja. Einen ganz pfiffig gemachten Rosenkohl bringe ich mit, Schmitty.
Ja, sowas ist gut.
Wie Skikarotten.
Oder ein sehr teures Brot.
Ja, ich weiß doch wo es 10 Euro kostet. Da kaufe ich das, Schmitty. Gib es in Berlin, Moabit. Das kaufe ich dir. Das bringe ich mit.
Klaas,
so
Klaas,
wird ein Schuh draus.
Wenn ihr da hinkommt, ich weiß, ihr werdet euch
dann bringe ich noch Käfer.
Ihr werdet
mit.
Euch so verbünden und dann ist der Schmidt, der Psycho da wieder und bla bla bla. Denk einfach dran, was die Fans geschrieben haben, dass du immer so grob zu mir bist. Und Fans. Da denkt ihr mal schön dran, wenn wir da irgendwie im Boot sind, dann überlegt ihr euch mal, ob ihr mich die ganze Zeit voll meckert, ne? Oder ob ihr euch einfach mal drauf einlasst auf den Spaß.
Ich sage es nochmal, du bist ein Opfer deiner eigenen Verbissenheit. Du strahlst nichts weiter aus als komplette Stressigkeit. So, also du bist dazu super unlustig so und du verstehst keinen Spaß beim Thema und du wunderst dich, dass du der verschrobene Typ mit einer schlechten Laune bist im Boot. Da ist kein Durchkommen zum spaßigen Schmidt.
Im Boot
es ist
bin
immer
ich ein anderer
nur
Mensch.
Stress, Stress, Stress. Ja, dann tust du dann so auf Knopfdruck so. So einen wollen wir dann auch nicht. Wir wollen jemanden, der echt ist. Und wir wollen nicht so einen, der so lange einem auf die Nüsse geht, bis dann alles so ist, wie er das gerne hätte und dann bricht auf einmal so eine manische Fröhlichkeit aus. Da habe ich auch Angst davor, gerade dann mit dir auf so einem Boot zu sein,
wird
wo man nie
im
weiß,
Boot
was
nass?
Als nächstes passiert.
Wird man dann nass im Boot?
Kommt drauf an, wie du dich verhältst.
Ja, siehst du? Das ist nämlich immer das Damoklesschwert des spontan Ausrastens. Ja, ja. Das kann jederzeit, Schmidt ist der fröhlichste Mensch der Welt, es sei denn, das ist wie mein Vater an Weihnachten. Alles ist wunderschön, es sei denn, man tanzt aus der Reihe. Ja. Dann gibt's sofort, aber ansatzlos, da werden 4 Eskalationsstufen übersprungen und man kriegt sofort richtig doll Ärger.
Vielleicht lassen wir das mit dem Boot doch. Ihr habt mich so, ich rufe die Müller an und dann...
Die lieben hochgeschätzten HörerInnen unseres Podcasts werden nächste Woche, wenn sie auf Play drücken, erfahren, ob wir auf deinem Boot waren. Ist das ein Deal?
Nein. Fast wäre ich drauf reingefallen. Jetzt, weil dann gehen jetzt die Mikros aus, dann sagt er, lassen wir, da haben wir jetzt ja eine gute Rampe gebaut, dass wir es sagen. Wir machen das jetzt. Und das ist jetzt egal, wir haben alle 3 gute Laune, ob jetzt erzwungen oder nicht, ist mir auch egal. Wir machen das einfach.
Ist das hier so eine Machtprobe?
Nee, ist gar keine Machtprobe.
Wird das jetzt hier eine Machtprobe?
So, wir hören jetzt auf, aber
wer hier die Macht hat?
Wir hören jetzt wirklich auf. Wir werden jetzt nach Hause.
Weil Podcast ist ein verräterisches Medium.
Das stimmt. Leute, es hat mir, und das möchte ich mal wirklich sagen, bei all unserem Spaß, den wir auch mal miteinander mal machen. Ne? Wir machen ja auch schon mal einen Spaß miteinander. Ne? Da darf man sich auch mal ein bisschen mal in die Haare kriegen. Ne? Wir machen ja auch mal einen Spaß miteinander hier. Ne? Das ist ja nur eine spaßige Angelegenheit. Aber insgesamt muss ich euch sagen, war das für mich eine sehr schöne Folge. Ja. Danke.
Ja, danke ich dir auch.
Ja. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr eure Iglo-Zelte da hinten zusammenpacken. Könnt alles hinten bei mir. Moment, ich habe unten eine Garage in dem LKW. Da fahre ich kurz den Porsche raus. Und dann könnt ihr da euren ganzen Kram hinlegen und das Auto lasse ich einfach hier stehen. Und dann nehme ich euch wieder mit nach Berlin, okay?
Kannst du uns am Bahnhof rauslassen, das wäre nett.
Nee, ich nehme euch mit nach Berlin. Okay. Ja, kein Problem.
Gut.
Ja? Also, steigt mal alle ein. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Und das war Baywatch Berlin Summer Breeze für diese Woche. Tschüss. Dich habe ich lieb, Jakob.
Danke.
Und dich, lieber Tommy. Dich habe ich auch ganz doll lieb. Bussi, bussi.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja,
es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softboy-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ja!
Ich glaube, das ist wirklich.
Ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, es ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so
ja,
nicht, Ja, doch.
Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber nee, man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist genau, man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube so.
Weil Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube so, die Pinguinweibchen wissen so, es ist jetzt nicht cool, der krasseste Stein, aber es, ist, es ist nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
feiere. Dass du es
postest. Genau. Okay. 8.30 Uhr Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.